Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 186 und damit auch herzlich willkommen in der Saison 2015-2016. Mein Name ist René und wir haben heute die Hütte brechend voll. Es ist mit dabei die Alex.
Hallihallo.
Der Marvin.
Guten Abend.
Der Dennis.
Hallo.
Und wir haben heute zu Gast den Basti, der uns gleich ein bisschen was über ein wunderbar schickes Video erzählen wird. Hallo Basti.
Servus. Servus.
So, dann würde ich sagen, steigen wir mit dem Thema doch auch schon direkt ein. Neue Saison heißt auch immer gleich neues Trikot. Hier wird einmal in Weiß und einmal in Schwarz und Rot. Und zu dem Thema Schwarz und Rot habt ihr ein wunderbares Video gemacht, Basti. Du warst doch da irgendwie dran beteiligt. Erzähl mal.
Genau, ich war quasi da für die fußballerischen Bereich zuständig von den Leuten von der Agentur Distrikt 10, die ich auf dem Weg natürlich lieb grüße. Und wir haben da über eine Woche hinweg haben wir quasi das Video gedreht, um quasi den Start des Verkaufs quasi zu promoten. Und da haben wir dann ein paar Eintracht-Spieler zur Verfügung bekommen und haben dann irgendwie probiert, ein emotionales Video zu machen, was quasi die Spieler und die Fans verbindet und auch so ein bisschen die Stadt repräsentiert. Also so ein bisschen, wir sind ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben Graffitis abgefilmt und mehrere Sachen und haben probiert, das irgendwie emotional quasi in 3,5 Minuten zu packen. Und ich hoffe, es ist uns gut gelungen und die Reaktionen waren auch eigentlich ziemlich positiv. Also, das ist genauso angekommen.
Ja, auf jeden Fall. Als ich das Video gesehen habe, da habe ich schon gemerkt, okay, endlich hat die Eintracht mal marketingtechnisch was richtig gemacht, denn das war von der ersten bis zur letzten Sekunde für mich ein absolut grandioses Video. Kamen ja viele Personen drin vor, Schuhe natürlich auch und das war schon toll. Man hat auch, das muss ich auch sagen, ganz cool gewesen, auch Stoffe gesehen, die jetzt nicht nur Nike-Stoffe waren, ich glaube, ich habe Stoffe aus Frankfurt gesehen, also ein Shirt und ich glaube, ein bisschen was anderes habe ich auch gesehen. Also man hat gemerkt, das ist mehr als nur Eintracht, mehr als nur Nike, sondern auch so die Stadt Frankfurt und auch die Gesellschaft so ein bisschen repräsentiert hat. Fand ich ziemlich cool.
Ja, das war, wie gesagt, das war auch das Ziel. Also dass es nicht nur zu sehr auf Nike abgezielt ist, sondern wir haben probiert, Orte aus der Stadt mitzunehmen und quasi auch, wie du es gesagt hast, Stoffe und auch andere T-Shirts vom Sneaker King oder sowas. Alles, was irgendwie zu Eintracht gehört. Und man muss die Eintracht auch gut halten. Die hat auch viel reingelassen davon, auch ein paar Graffitis und Tattoos und so ein Kram. Und ich denke, es ist bei der Eintracht immer schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Irgendwie, dass quasi der Herr Bocher ist eigentlich ganz gut hingekriegt, wie wir das quasi so gemacht haben, dass jeder irgendwie sich
nicht. Auf jeden Fall. Also wenn ihr euch mal andere aktuelle Videos anschaut, da bekommt man bei dem einen oder anderen gerade auch Englisch ein. Habe ich in der letzten Zeit mal gesehen, das kalte, das nackte Graus oder was da für die Trikotwerbung dann veranstaltet wird. Und dann so ein Ding zu sehen, wie es in Frankfurt gemacht wurde. Das wurde ja auch über die Grenzen Frankfurts hinaus gelobt. Ja, ich habe also auch bei Twitter viele Leute mitbekommen, die gemeint haben, mega stark. Ganz abgesehen davon, wir werden ja gleich noch über das Trikot sprechen, dass das ja auch ziemlich gut ankam. Aber auch allein das Video, das hat eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen. Und ich denke, es fängt diesen Spirit, den es in Frankfurt gibt, eigentlich wirklich
gut an. Zumal es bei der Eintracht ja auch nichts Alltägliches ist. Also,
ja, das hat man bei den Dreharbeiten auch ein bisschen gemerkt, jetzt ohne die Eintracht zu sehr in den Kakao zu ziehen. Aber ja. Dass das noch alles ziemlich neu ist,
ja. Ist alles noch
hat
Neuland,
man ein bisschen
ne?
gemerkt.
Video, also. Naja, was ist dieses Video? Ja, genau. Jetzt gerade von der Richtig. Generation Kicker, genau. Sammelbildchen weggekommen ja. Und jetzt kommt schon das Video. Ja, was soll man da auch erwarten?
Also da hat man, wie gesagt, da hat sich das irgendwann verschoben, aber im Endeffekt der Herr Norman von Eintracht, der hat uns sehr, sehr supported und das Merchandising hat uns unterstützt. Ein paar Probleme sind halt im Stadion aufgetreten, da kann man aber der Eintracht keinen Vorwurf
genau,
machen, ja. Weil das Stadion gehört uns ja leider nicht. Da ging es dann mit dem Bildfinger, aber am Ende vom Tage hat alles ganz gut geklappt und ich denke, das Video ist auch ganz gut geworden. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Wie lange habt ihr denn gedreht?
Am Tag waren, aber es war, die Hauptdrehtage waren Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann haben wir quasi montags nochmal, sind wir quasi nochmal mit einer Kamera komplett durch die Stadt gefahren, um quasi diese Zwischenshots zu machen von den Tattoos, von Altsachsenhausen, von ein paar Aufklärern, okay. Innenszene und so. Dass wir so ein bisschen quasi noch die Stadt, das ist als Filmmaterial ist, aber
ja, das ist schon Tage ein Haufen Arbeit. Kato, du hast ja gesagt, so circa 14 Stunden am Tag oder was? Ne? Ja, das ist natürlich schon heftig im
genau.
Endeffekt.
Ne? Wie viele ja, man musste sich halt auch danach richten, wann die Spieler konnten. Und das war bei der Eintracht halt auch so, bis kurz vor knapp war es nicht klar, wann wer kann, wann der Herr Preuß kann, wann der Herr Schuhe kann. Der Herr Bein wusste gar nichts von seinem Glück. da haben wir dann Glück gehabt, dass der Herr Wein sich noch eine Stunde genommen hat. Und der Stepanovic, der war dann zufällig auf dem Trainingsgelände, weil er im Museum war, den haben wir dann auch noch reingenommen. Ja, wie gesagt, es war, also wenn man das Video am Ende sieht, weiß man nicht, was in die Haustür gesteckt hat, aber wir sind alle ziemlich froh, dass es doch noch alles so gut geklappt hat, dann, weil es, wie gesagt, viele Leute da mitgespielt haben und über drei Ecken gingen und der eine musste ihn anrufen, dann konnte er nicht und dann konnte der Fan dann wieder nicht.
Ja, ich meine, das ist schon krass, wenn du dir überlegst. Das Gute ist ja, dass die Magie hinter so einem Video ist ja dann, dass du gar nicht weißt, wie viel Arbeit es ist, dass alles so spielerisch aussieht und obgleich da halt ein Haufen Zeit dranhängt, das dann so schön und sie stimmig aussieht. Fand es auch echt klasse, genau, wenn du Bein erwähnst, das ist ja auch, den sieht man ja sonst nicht mehr ganz so häufig im Umfeld der Frankfurter Eintracht, lebt ja, ich weiß nicht, ob zurückgezogen würde ich jetzt vielleicht nicht, also nicht sagen, aber nicht in der ganz großen Öffentlichkeit, da ist es umso schöner, ihn mal wieder zu sehen. Stepi, naja, den sieht man ja öfter mal, auch bei Testspielen, Fußball lässt sich ja auch heute noch kaum entgehen, aber das ist schon in sich stimmig. Mir hat es auch so, ich hatte so den Eindruck, als hätte Schur auch echt Bock gehabt, also der hat ja viel gegrinst in dem Video, das sah sehr sympathisch aus, also besser als die letzten U19-Spiele, die ich mal verfolgt habe, wo er immer teils ganz schön grimmig reingeguckt hat, ja.
Na, da hat er ja auch nicht immer was zu lachen gehabt, ne? Die U19 war ja letztes Jahr auch schon eher ein Problem.
Ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine absolut runde Sache. Wie viele Leute haben denn insgesamt mitgewirkt? Nur damit ich mal so eine Dimension, eine Größendimension habe, weil ich kann mir das nicht immer nicht so vorstellen, wie viel Personenkraft da dran hängt.
Also alles in allem komplett mit den gemieteten Kameraleuten und so ein Kram. Das werden mit Sicherheit schon 30 gewesen sein. Das
ist schon heftig.
Also es ist, wie gesagt, also dann gibt es einen Lichtmann, es gibt einen Kameraassistenten, einen Kameramann. Also, es sind schon viele Leute, die da beteiligt
waren. Okay, ja, das ist ein Haufen Arbeit, ja, aber gut, im Endeffekt steckt ja auch ein Ziel dahinter. Und habt ihr noch ein paar Fragen, Duke?
Dennis, ja, doch, eine Frage hätte ich noch. Also in deinem Eindruck war es schon so, dass alle Beteiligten von der Eintracht selbst sehr kooperativ waren, jedoch dann eben so ein bisschen Probleme, du hast was gesagt, bei der Commerzbank Arena war dann ein bisschen problematisch, aber ansonsten waren sie alle sehr kooperativ und auch dran bedacht, da so ein tolles Produkt zu liefern. Oder war das so, schnell hinter uns bringen und das würde mich nochmal interessieren.
Ja, das teils würde ich sagen. Also es war so, dass teilweise schon von Eintracht her auch ein bisschen unkoordiniert war. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, teilweise hatten wir dann das Gefühl, dass es unser Privatvideo ist und wir dankbar sein müssen, dass wir gewisse Sachen irgendwie zur Verfügung gestellt kriegen. Also da, auch was gerade das Merchandising betrifft und so ein Kram. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen waren wir kooperativ, aber wir mussten an der einen oder anderen Stelle schon irgendwie auch Druck machen und sagen, also wir brauchen jetzt das. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie uns gesagt haben, hier, alles, was ihr wollt, kriegt ihr, sondern wir mussten das teilweise schon selber, selber dafür sorgen.
Okay. Wir treffen schon in einer gewissen Weise Generationen aufeinander, ne? Manchmal ist es so. Ne? Es ist ja auch bei Älteren, die dann irgendwo das Sagen haben und die ja wahrscheinlich ein bisschen restriktiver sind. Und wenn dann die jungen Leute dann ankommen und dann Videos machen wollen, naja. Genau. Aber
ich denke, die Eintracht ist auf einem guten Weg. Also für Eintracht-Verhältnisse war dieses Video echt schon ein Fortschritt. Die Schwierigkeit für uns war halt, es ist, wie du vorhin gesagt hast, bei anderen Vereinen, es ist, glaube ich, leichter, irgendein Glücksbärchen-Video für Mainz zu drehen, als irgendein Video zu drehen, was in Frankfurt ankommt, weil es schon, man hat eine kritische Fanszene auch, was ich auch gut finde.
Ja.
Und da bin ich dann irgendwie, keine Ahnung, nachdem ich wieder draußen war, war ich im Alltag zu Hause ein bisschen feiern und da habe ich dann auch nur positive Sachen gehört.
Das ist aber genau der Punkt. Das ist richtig, dass du es ansprichst. Du hast eine andere Fanszene, die sind kritisch und da wird auch irgendwie gleich ein gewisses Niveau erwartet, weil du weißt, da gibt es Fanmengen, die Fanmassen, die wollen auch irgendwo zufriedengestellt werden. Und dann kannst du nicht mit so halben Seiten im Mist ankommen. Ja, genau in Mainz oder in Hoffenheim. In Hoffenheim kannst du produzieren, was du willst. Da beschweren sich vielleicht 5 Leute, aber auf die kannst du dann auch noch irgendwo verzichten. Ja, das ist jetzt nicht total dramatisch. Aber bei der Eintracht, der Fanstamm muss das gut finden. Und ich denke, das ist super geworden. Ich erinnere mich an die Videos, die es irgendwie davor mal gab, so gerade vor mehreren Jahren. Ich denke, seit Eintracht TV gibt ja, das ist zwar ein anderer Bereich, aber da wird ja auch das mit der TV-Produktion ein bisschen weiter vorangetrieben. Das machen die ja auch immer besser. Das muss man auch mal dazu halten. Aber jetzt, ich hätte mir so ein Video vor 4 Jahren nicht vorstellen können, wie es jetzt passiert ist. Und das ist eine super Angelegenheit. Und ich denke, da wird ja ein ordentliches Produkt advertised. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu den Trikots an sich. Ist das okay für euch? Oder Alex und René, habt ihr noch Fragen?
Ja, das ist prima.
Ja, alles so mehr oder weniger wie erwartet quasi.
Und da wird ja jetzt also ein ganz großartiges Trikot auch präsentiert. Ich denke, Basti, damit kann man sich ja wunderbar identifizieren. Sowohl Heim- als auch Auswärtstrikot sehen ja schon ganz schön schnieker aus, ne?
Also ich muss sagen, also ich habe jetzt quasi, wir haben zwar den Film für das Heimtrikot gemacht, aber ich muss sagen, das Auswärtstrikot gefällt mir fast noch besser. Also wie die elf Freunde schon geschrieben haben, es ist ein Trikot, in dem man heiraten möchte.
Ja, das sehe ich auch so.
Und danach mit der Frau noch mehr Eintracht-Trikots zu produzieren. Also das ist wie gesagt.
Sehr gut, ja.
Ja, es ist absolut gut geworden. Ich finde es einfach klassisch. Weiß, schöner Kragen und so weiter und so fort. Das sind Dinge. Und dann auch mit dem schwarzen Emblem in der Mitte, das gefällt mir einfach wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wie teuer es diese Saison ist. Ist es genauso teuer wie in der letzten Saison?
84 Euro, aber du kriegst als Mitglied, kriegst du, glaube ich, im Eintracht-Shop einen Rabatt und bist dann irgendwie bei paar 70 Euro. Aber sobald ich mich entschieden habe, hinten drauf kommt, ist das weiße Trikot mir. Geil. Ich finde es auch mega.
Eine Frage, also, gibt es denn wieder diese zwei Versionen mit, okay.
Ja, also es gibt auch irgendwie dieses...
Es gibt drei Versionen.
Drei Versionen. Also,
das eine ist irgendwie die Stadion-Version.
Ja.
Und dann das Fanshirt, also zumindest bei den Weißen, und das kostet, glaube ich, 49 Euro.
Okay.
Und Basti, was ist die dritte Version, weil du eben gesagt hast, es gibt drei?
Die dritte Version ist die Spielerversion für 120 Euro, also das, was die Spieler quasi anhaben.
Ah, okay.
Verrückt.
Aber okay. Das kann der Normalsterbliche sich eigentlich nicht anziehen. Also ich hatte es in Größe L an und es sah ein bisschen gepresst aus.
Das ist dann so ein Trikot für Jagba wahrscheinlich, ne?
Genau, der, so also Arjen Robben-mäßig. So.
Ja, der Mann aus Stahl, irgendwie nur ein paar Meter, wie groß ist der Jagba? Irgendwie 1,70 oder sowas, ne? Aber muskelbepackter Körper und so, die können das tragen. Und die haben dann wahrscheinlich schon XL an, ja? Genau. Also für uns ist es eher nichts. Nee, also ich denke, ohne jetzt den Fanscharen zu nahe treten zu wollen, also, naja, da müsste dann schon auf L und weiter gegriffen werden. Naja, gut, es gibt ja die Fan-Trikots, ich denke, da ist dann für jeden was dabei. Aber, ja gut, preislich, ich weiß gar nicht, bewegt sich das im Mittelfeld oder ist es schon wieder Spitze? Ich habe momentan überhaupt keinen Überblick, wie teuer Trikots sind, denn wenn ich mir Trikots kaufe, steigt die Mannschaft ab, deswegen halte ich mich davon deutlich fern. Ja, du, ich habe das letzte Trikot, was ich geschenkt bekommen habe, war das Abstiegstrikot. Von der Saison, in der wir abgestiegen sind, von der letzten. Und seitdem will ich auch keine Eintracht-Trikots mehr haben, weil ich genau weiß, auf dem lastet ein Fluch. Und den will ich den armen Eintracht-Fans natürlich nicht offenbaren.
Ich glaube, preislich, was du eben gefragt hast, es liegt die Eintracht knapp über dem Durchschnitt, aber fast noch im Durchschnitt drin. Also
okay.
Bisschen teurer als der Durchschnitt, aber.
Ich habe nur gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man in Freiburgs Trikots abgesetzt bekommt für mehr als paar 60 Euro. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass wir schon ganz gut oben dabei sind.
Okay.
Naja, aber nee, ich glaube tatsächlich, dass auch selbst in so unattraktiven Stadien, will ich es jetzt mal nennen, die Trikots trotzdem ihre 70 bis 80 Euro kosten. Also ich denke wirklich, dass der Basti da recht hat, dass wir da knapp über dem Durchschnitt sind, aber das passt schon. Das passt
okay. Schon. Ja gut, Freiburg ist jetzt eh abgestiegen, da werden die Trikots zwangsläufig wahrscheinlich günstiger.
Ja. Das weiß ich auch nicht. Zweite Liga kann sein, kostet das Gleiche.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das sind ja auch Dinge. Du hast ja nicht nur deine eigene Geldnot, sondern du musst ja auch Nike noch irgendwie bedienen oder die anderen Sponsoren. Ne? Also insofern. Aber wie gesagt, ich finde die Trikots auch, ich finde auch das Heimtrikot echt schön. Da ist endlich mal was draus geworden. Das ist auch ein bisschen, jetzt geht jetzt in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Als ich gehört habe, okay, wir bekommen Nike, das Trikot der letzten Saison sah doch ziemlich ähnlich aus zu dem, wie es davor war.
Ja, bei Marvin hast du recht, genau, das letzte Trikot sah sehr, sehr ähnlich zu dem von der Vorsaison und die Saison ist auf jeden Fall viel besser, das Logo von Alfa Romeo passt sich natürlich auch viel besser ins Trikot ein, ne?
Absolut, komplett schön, stimmig, finde ich eine feine Angelegenheit. Und ich hoffe, dass die Eintracht sich in den 34 Spielen oder vielleicht sind sogar ein paar mehr. DFB-Pokal könnten sie ja auch mal ins Finale kommen. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Ja, vielleicht kann die Eintracht möglichst lange ihre Trikots präsentieren und im besten Falle am letzten Tag der Saison dann im DFB-Pokal. Dann würde das Trikot ausreichend gewürdigt werden, will ich meinen. Und es ist ja, wie gesagt, nicht zu Unrecht bei den 11 Freunden auf Platz 1 gewählt worden mit unserem Auswärtstrikot. Da waren aber auch ein paar andere schöne dabei. Also ich muss sagen, auf Platz 2 war ja das Auswärtstrikot von den Lilien. Das sieht auch nicht schlecht aus.
Das war das Heimtrikot, oder?
Was?
Das war das ganz blaue, ja.
Das ist das Heimtrikot.
Das Heimtrikot, ja. Ja, genau. Ja, 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 gut, genau, da war das Auswärtstrikot das andere. Ja, genau. Aber sieht schön aus, also mit den Linien, die sich da so abzeichnen. Also auch wenn jetzt hier sportliche Konkurrenz besteht, muss man schon sagen, zu Recht auf Platz 2, aber der erste Platz gehört dem Sieger.
Ja, also ich finde es ähnlich, also was heißt ähnlich wie die Eintracht, aber ich finde, umso schlichter, umso besser ist es eigentlich. Also ich habe irgendwie das Hoffenheim-Trikot gesehen und das ist ja, also das Auswärtstrikot von Hoffenheim, da frage ich mich, wer sowas abnimmt. Also welcher Designer zum Verein geht und sagen, ja klasse, das nehmen wir. Das ist irgendwie, also.
Ich meine, die haben, wurde aber auch das Trikot auf dem letzten Platz gewählt, oder?
Ja, deswegen
war das nicht dieses Gelbe?
Ja, genau, dieses Gelbe mit roten, versetzten Sachen, keine Ahnung.
Ah, ja.
Also so nach Motto, komm, wir können eigentlich machen, was wir wollen.
Kommt eh keiner.
Ja, genau. Für die fünf Leute. Genau, stimmt. Haben wahrscheinlich so einen Restposten genommen, so irgendwie, keine Ahnung, C-Ware von Designer Job, bekommt er nachgeschmissen oder so. Naja, gut, okay, wenn es sein muss, ja. Und dann, anders kann ich es mir nicht vorstellen, denn schön ist das Ganze nicht, ja. Ich meine, es gibt ja einige grauselige Kreaturen, beziehungsweise Kreationen, nicht Kreaturen, ja, die kommen dann wahrscheinlich, wenn wir demnächst mal über Maskottchen sprechen, ja. Aber solange wir noch über Trikots sprechen, sind es die Kreationen. Also da ist schon viel Mist dabei, da sieht dann auch ein Schwegler nicht wirklich gut aus in den Trikots. Und wenn ich mir angucke hier das von Wolfsburg, das ist genauso fürchterlich, also diese Streifen. Es gibt, was mich immer wieder wundert, ist, dass einige Streifen oder auch Farben da vorkommen, die überhaupt nichts mit dem Verein zu tun haben. Da muss ich schon manchmal mit dem Kopf schütteln. Aber anscheinend scheint es nicht ganz so viele Leute zu jucken, sonst würden wir so einen Mist nicht fabrizieren. Ja. Aber gut, von mir aus sollen sie machen, wie sie wollen.
Scheint oft irgendwie auch der Sponsor zu sein, habe ich irgendwie ein Gefühl. Also ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass manche dann quasi ihre Farben auch noch mit in die Vereinsfarben reinmischen, jetzt so wie in Wolfsburg, wo dann plötzlich dieses Blau dazukommt. Das ist, und auch die Formen quasi dann, ja, auch ein V ergeben, den Volkswagen und so weiter. Also
das ist ein guter Punkt. Weißt du noch, das Trikot, was damals der VfL Wolfsburg, nee, der Bochum getragen hat, ja, ne? Ja, genau, Regenbogenfarben mit Farbe, genau. Das habe ich noch, den Darius Wosch habe ich noch vor meinem geistigen Auge.
Ach, du Schande,
mit dem Trikot. Aber ich glaube, er ist wenigstens damals Nationalspieler geworden. Also es hat ihm nicht geschadet. Diese Saison finde ich besonders bemerkenswert, merkwürdig auch, dass Mainz ja so ein, ich glaube, das ist das Auswärtstrikot, einen blauen Kragen hat und dann einen gelben Versatz ganz unten noch. Ja,
ja, ja. Ja.
Also,
ich habe auch den Fotos gesehen, sieht grausam aus.
Ja, die Farben kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, beziehungsweise kann man schwer begründen. Aber gut, so ist es. Was mir übrigens noch ganz gut gefällt, auch wenn es jetzt nicht ganz nach vorne gewählt wurde, waren im Sinne eigentlich die beiden Stuttgarter Trikots, ja. Ich mag das mit diesem Brustring sehr klassisch auch wieder, aber so, da kommen wir dann aber auch wieder auf das zurück, was der Basti vorhin gesagt hat. Je klassischer, desto besser.
Ja, ich glaube, zu Trikots über die komplette Bundesliga verteilt haben wir jetzt genug gesagt, wichtiger ist das, was in den Trikots drinsteckt und was hoffentlich die Tore schießt.
Genau, wir sind ja kein Mode-Podcast.
Wir könnten mal überlegen, wir haben ja eine Dame in der Runde. Könnte man ja noch irgendwie so einen Modezweig aufmachen, nicht?
Wir machen die Shopping Queen Special Edition.
Hervorragend, hervorragend. Alex in so einem rot-schwarzen Bus durch Frankfurt fahren, Klamotten kaufen, hervorragend. Ich sehe eine Marktlücke vor mir.
Wenn ihr mir 500 Euro hinten auf die Rückbank legt, bin ich dabei.
Ja, mal gucken. Vielleicht fangen wir klein an mit 5 Euro oder sowas. Weniger klein angefangen hat die Mannschaft mit der Saisonvorbereitung jede Menge Testspiele, wo wir dann gleich nochmal drauf gucken können. Allerdings auch zwei Trainingslager, wo man ja auch durchaus die ein oder andere Berichterstattung mitbekommen hat. Und so wie das jetzt sich aus der Presse und aus verschiedenen Blogs und Videos und so weiter heraus zeigt, scheint die Vorbereitung doch ganz ordentlich zu sein, oder?
Gute Frühform, ja.
Ja, aber...
Weiß ich nicht. Also ich habe es eben in der Vorbesprechung schon gesagt, mir ist das alles viel zu harmonisch, ja, und die Gegner viel zu schwach. Erinnert mich so ein bisschen an, wir haben eine geile Vorbereitung, spielen im ersten Heimspiel gegen die Hertha und verlieren 6-1. Und sind dann alle überrascht, dass wir sagen, huch, warum sind denn andere Bundesligisten so gut? Vielleicht hatten wir in der Vorbereitung die falschen Gegner.
Die Befürchtung habe ich auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das zu harmonisch schon fast. Also dann hat man immer das Gefühl, das wird irgendwie dann nachlässig. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich ein zu gutes Gefühl habe für die Saison, nachdem die Neuzugänge irgendwie zack, zack, zack kamen. Dann hieß es noch ganz kurz, es kommt Sidney Sam und dann fängt man ja schon an. Aber ich musste Alex recht geben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dann kommt der erste Spieltag, dann finden wir 5-1 in Wolfsburg und dann ist die ganze Vorbereitung auch schon wieder.
Ja, Basti, das ist ein guter Punkt, denn ganz ehrlich, welche Knacker waren denn jetzt in der Vorbereitung dabei? Wo würdest du sagen, das war jetzt ein echter Dackmus-Test, das war jetzt echt, was die Mannschaft grandios gefordert hat? Also die Vorbereitung war doch jetzt eigentlich auch ein Testspiel auf Galopp, also ich meine gegen Leeds, das war jetzt auch kein grandios, das ist ein englischer Zweitligist gewesen. Mir fällt jetzt auch auf Anhieb jetzt keine Partie ein, wo ich jetzt sagen müsste, oh, das war ein Top-Gegner, oder?
Ja, mir auch nicht. Ja. Fulham ist auch noch in der zweiten Liga, oder?
Genau, die haben es auch nicht gepackt nach oben, nachdem sie...
Heidenheim, ne? Also
ja, Heidenheim.
Auch in der zweiten Liga.
Ja, und da sogar verloren, ne?
Genau.
Also ich meine, das also ist jetzt
guten,
nicht...
Also guten Gegner hatten wir da nicht. Stattdessen werden halt einen ganzen Tag Fotos gepostet, wie Armin Fee Spieler für Spieler in den Arm nimmt. Also ganz großes Gruppenkuscheln. Ich meine, ich war der Erste, der die Korken hat krachen lassen, als Armin Fee zurückgekommen ist. Ich bin so froh, dass die Ära scharf vorbei ist. Der gute Armin wieder da ist und alles wieder seine geordneten Bahnen läuft, aber das ist mir gerade alles ein bisschen zu viel Friede, Freude, Eierkuchen, was haben wir uns alle lieb und wir nehmen uns den ganzen Tag in den Arm, haben Spaß dabei und es ist sowieso hier alles so super und ja, also so ganz so geil finde ich es nicht.
Ich finde die Anlage grundsätzlich eine gute, ja, ich finde die Stimmung stimmt, das ist ja ganz wichtig, ich meine, wenn wir überlegen, warum Schaaf gegangen ist, war das eine der Hauptgründe, dass die Stimmung ja nicht mehr so gestimmt hat, dass Teile der Mannschaft sich unwohl gefühlt haben. Das ist jetzt hier ein ganz, ganz krasses Kontrastbild, was uns präsentiert wird. Es wird gezeigt, dass es der Mannschaft und auch dem Trainer als Ganzes gut geht. Aber wichtig ist trotzdem nicht nur, was auf dem Platz ist. Ich will nicht schon wieder 4-5 Euro rauswerfen für meine Phrasen, die ich hier anfange zu dreschen, sondern wichtig ist aber trotzdem, dass jetzt hier es vorangeht und dass du das dann auch merkst. Ja? Und da muss es auch noch weiter auf dem Transfermarkt vorangehen, da werden wir nachher drüber sprechen. Aber solche Tests, die bringen halt einen nur bedingt weiter, auch wenn wir jetzt gegen Stadt Allendorf gewinnen, ist das jetzt auch nicht so grandios und die anderen Gegner waren auch nur alles Zweitligisten. Und was ich ein bisschen schade finde, selbst wenn es jetzt hier zu den finalen Testspielen geht, dann wird auch das Spiel gegen den FC Tokio kein wirklicher Gradmesser werden, ja. Und dann gehst du langsam in die Bundesliga-Saison und weißt wirklich nicht genau, wie du stehst, denn es gibt ja doch einige Veränderungen im Bereich der Eintracht. Ich kann die Trainingslage nicht dementsprechend beurteilen. Ich war nicht vor Ort, habe darüber aber ein relativ gutes Bild gewonnen, was ich vom HR übrigens gesehen habe. Das muss man auch mal loben, der HR. Beziehungsweise jetzt hessenschau.de hat ja eine ganz neue Präsenz. Mhm. Das haben die so, haben einen schönen Relaunch gemacht und binden da ja auch relativ viele Videos ein. Da kann man auch mal nachgucken. Von den letzten Trainingslagern gab es dann immer so Kurzvideos. Das ist auch eine ganz nette Angelegenheit gewesen. Also da hat man schon einen Eindruck bekommen. Aber wo die Mannschaft jetzt genau steht, ist natürlich schwierig zu beurteilen.
Ich finde es bei diesen Trainingslagern, mit diesen Testspielen, du musst halt immer so eine Gratwanderung hinkriegen zwischen einem vernünftigen Spiel und aber auch die Motivation der Spieler irgendwie hochhalten. Ich meine, klar kannst du versuchen, irgendwie dir die Top-Clubs zu holen, wobei du wahrscheinlich aber auch für jeden von diesen Top-Clubs ordentlich Kohle zahlen musst, dass du das Testspiel nachher machen kannst. Es bringt dir aber auch nichts, wenn du in 5 von 6 Testspielen die Hucke voll kriegst, weil dann ist die Motivation bei den Spielern halt auch irgendwie wieder so ein bisschen weg. Also die müssen halt auch so ein bisschen...
Ja, nicht nur das. Dein Umfeld wird natürlich auch nervös, ne? Also wenn wir hier sitzen würden und hätten gegen, keine Ahnung, spanischen Erstligisten, italienischen Erstligisten, englischen Erstligisten jeweils verloren, hätten wir auch gesagt, so, oh ja, läuft gar nicht gut. Da wird natürlich auch das Umfeld nervös, aber irgendein Gegner, der dich mal richtig fordert, brauchst du. Ja, und ganz ehrlich, was der Marvin schon gesagt hat, hier FC Tokio, also erstens haben sie dafür wieder eine Riesenstange Geld rausgerückt, dass FC Tokio hier aufläuft. Die werden auch nicht alles geben, gerade diese Saisoneröffnungstestspiele, das ist ja tatsächlich ein bisschen Schau fürs kleine Volk. Also da kannst du ja tatsächlich gar nichts drauf geben.
Ja, das ist Schau fürs große Volk. Also da willst du auf jeden Fall irgendwie einen Gegner haben, den du schlagen kannst, wo du dann irgendwie in diesem Saisoneröffnungsspiel mit einem 5-0, 6-0, 7-0 rausgehst. Weil wenn da irgendwie ganz Frankfurt mit seinen Familien anrückt, willst du da ja auch ein bisschen was bieten können.
Also ein 5-0, 7-0 wird es sicherlich nicht werden, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber das ist ja eher ein Freundschaftsspiel als ein Testspiel. Und da wird man sich vorher auch wahrscheinlich mal tief in die Augen geguckt haben und gesagt haben, yo, muss für uns auch halbwegs okay ausgehen.
Obwohl das ja dem Medienruck im Sinne von asiatische Clubs und so weiter mit einzubringen, um in dem asiatischen Bereich auch ein bisschen bekannter zu werden, der Philosophie der Bundesliga ja momentan voll entspricht und nicht nur der Bundesliga, auch die anderen Clubs. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber du hast sicherlich recht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt übertragen wird. Bin ich jetzt auch überfragt.
Ja, mit Sicherheit bei Eintracht TV.
Also bei Eintracht TV, aber... Hat
Tokio überhaupt einen Stellenwert in Japan? Ich habe es noch nie gehört. Ich kenne jetzt irgendwie Urawa Red Diamonds, Gamba Osaka. Also ist das ein Top-Club überhaupt in Japan?
Also es ist gut, dass du es ansprichst.
Das ist eine gute Frage.
Ja, also Gamba Osaka ist eigentlich so also der Top-Club. Urawa Red Diamonds kennt ja auch jeder, natürlich auch durch die Spieler, die früher dort gespielt haben aus der Bundesliga. Der FC Tokio hat in der letzten Saison, glaube ich, ich weiß gar nicht, momentan stehen sie auf Platz 3.
Ah, okay, aber also trotzdem einigermaßen.
Ja, einigermaßen auf alle Fälle, sind auf jeden Fall in der J-League. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ja, klar, es gibt ja auch Spieler, die in die zweite japanische Liga wechseln. Da wundere ich mich immer. Ich denke, erinnere an Diego Forlan, der zuletzt in der zweiten japanischen Liga gespielt hat. Ne? Also da geht es dann wahrscheinlich auch nicht wirklich um den Wettbewerb, sondern naja, wir machen halt mal was. Aber die sind schon ganz okay, aber Meister sind sie das letzte Mal 1998 geworden. Also das ist halt auch kein absoluter Top-Verein. So muss man es mal sehen. Letzte Saison, glaube ich...
Ja, bei uns ist es ein bisschen länger, ja, ne?
Also ja, genau. Ja, gut, aber ich meine, da steht halt natürlich auch eine andere Fußballgeschichte dahinter. Und was ich halt schade finde, da gibt es ja auch keinen Topstar. Also ich meine, du hast
das
ja
fehlt
immer...
Genau. Das ist genau das, es fehlt quasi, dass du ins Stadion gehst, wie bei Chelsea oder sonst irgendwas, wenn wenigstens irgendwie 2-3 Legionäre auf ihre alten Tage nochmal da gewesen wären.
Genau.
Dann hätte das was anderes, wenn jetzt, keine Ahnung, Robert Gress oder irgendjemand, den man von früher kennt.
Genau. Ja. Und das ist halt das Ding. Stell dir mal vor, so ein Diego Forlan hätte ich mir schon mal ganz angeguckt, genau. auch wenn der gefühlte 100 Jahre alt ist, mit seiner blonden Mähne kriegt er immer noch das ein oder andere Ball mit dem Kopfball, Tor mit dem Kopfball rein. Also, aber so Leute hast du nicht. Die eigentlich Top-Spieler sind eigentlich zwei Spieler aus der japanischen Nationalmannschaft. Ich meine, du hast Masato Morishige, den kennt man auch, den hat man schon öfter mal gesehen. Da gab es auch Gerüchte, dass der mal wieder dass der nach Europa geht. Ansonsten ist es halt ein Nationalspieler, aber da ist jetzt nichts, also er war noch nicht in Europa, aber da wurde es immer wieder gerüchtet, weil er ein ganz guter Innenverteidiger ist. Aber ansonsten hast du eigentlich nicht die Topstars und hier, ich glaube, kaum einer, der wirklich ins Stadion geht, kennt die Spieler vom FC Tokio. Und deswegen merkst du halt, dass das insgesamt ein Spiel ist, da gehen die Fans wahrscheinlich hin, trotz des Gegners und nicht zwingend wegen des Gegners.
Ja. Aber er war halt auch super schnell ausverkauft, ne? Oder was heißt ausverkauft? Also nahezu ausverkauft, dass mal so ein paar 40.000 Tickets verkauft waren. Also mich interessiert es nicht die Bohne. Ich war das letzte Mal beim FC Chelsea und da habe ich schon einfach da gesessen und mir gedacht, boah, ist bald vorbei. Weil das ist halt einfach super langweilig. Und das wird gegen den FC Tokio mit Sicherheit auch nicht viel besser werden. Ja. Und da wundere ich mich halt schon, dass in so kurzer Zeit dann tatsächlich so viele Tickets verkauft werden.
Da geht es wahrscheinlich ums Event dann. Ne? Also da ist, glaube ich, auch ein Fest oder so. Hat der Marketing-Typ von Eintracht gesagt. Also das wird wahrscheinlich, wie der Marvin vorhin gesagt hat, eher ein
Familien-Ding
sein, wo es wirklich egal ist, wie jemand spielt. Und dann so Leute, die dann irgendwelche Spieler sehen wollen, die bleiben dann halt zu Hause, weil was soll ich 25 Euro für eine Karte für den FC Tokio ausgeben und dann.
Ja.
Also für die Hüpfburg bin ich auch zu groß, von daher.
Ich meine, wenn du überlegst, der FC Tokio hat auch immer gute Spieler rausgebracht, die dann weitergegangen sind. Jetzt zuletzt haben sie Yoshinori Muto, an Mainz verkauft. Ne? Also ist halt schade. Eigentlich hätte es da wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, wenn Mainz das Testspiel gegen den FC Tokio bestritten hätte, so als Ablösespiel mehr oder weniger und nicht hier. Aber gut, das kann man nicht ändern. Ich habe das Gefühl gehabt, oder wenn ich das richtig sehe, war es doch so, dass die Tickets gekauft wurden, auch um Einlass zur Saisoneröffnung zu bekommen. Ne?
Ist doch. Ach, das ist ein Ticket, oder was?
Ja, ja, so hatte ich das auch verstanden.
Ja. Genau.
Ja, ja, so ist das, ja.
Ach, du liebes bisschen.
Dann ist auch klar, dass du so viele Karten verkaufst, weil dann natürlich die ganzen Familien das als Eventveranstaltung nehmen und dann da zur Saisonvorbereitung gehen und dann ist halt das Spiel mit drin. Das wird übrigens auch live im HR übertragen, das Spiel gegen den FC Tokio.
Siehst du? Und dann haben wir natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, wie es draus wird. Ne? Und dann ist natürlich klar, dass so viele Tickets verkauft werden, weil das war ja auch nicht teuer. Ich glaube, 5 oder 10 Euro. Wie teuer war das?
So teuer? Ich weiß es jetzt gar nicht, ja, aber es war wirklich nicht so teuer, glaube ich.
Ja, ich glaube,
ich meine paar 20. Also,
ich habe auch paar 20.
Echt?
Ja. Ich hatte mir irgendwie überlegt, da hinzugehen.
Da denn Steh- und Sitzplätze unterschiedlich? Weil ich meine, wir haben Karten dafür und ich meine, die haben so um die 10 Euro gekostet, ja.
Genau.
Der Stehplatz, ja.
Ja, das ist das Problem.
Ich gucke gerade mal.
Das ist das Problem, was wir haben, denn Dennis und ich, wir haben Dauerkarten und das läuft bei uns ein bisschen anders und deswegen haben wir die im Vorverkauf, irgendwie hätten wir die günstig bekommen können. Deswegen rede ich hier von 5 bis 10 Euro.
Ja, ich habe auch eine Dauerkarte, aber mir wurde das gar nicht angeboten. Irgendwie.
Interessant, interessant.
Das ist wirklich interessant, ja.
Also ich kann mich wirklich, aber gut, okay, also für 20, also jetzt mal ganz ehrlich, für 20 Euro gehe ich schon nicht zu so einem Spiel. also das ist ja, das ist skurril, ja.
Ja, bei 20 Euro fängt es ja schon beim Auswärtsspiel an, irgendwie zu nerven, ich kein 20 entstehe. Also dann würde ich schon sagen, irgendwie. Gegen den FC Tokio, da finde ich schon mal, dass man das wirklich in die Familie machen kann, dann kann man es auch günstig machen.
So, hier Leute, ich habe mal nachgeguckt. Also der Frankfurt Main Finance Cup, meine Güte, das ist ein Name mal wieder, so muss es sein, oder eher nicht. Und zwar, der kostet im Stehplatz 7 Euro und Sitzplatz 12 Euro. Also waren keine 20 Euro, das sind nämlich also nur 7 bis 12 Euro.
Ich glaube, die Alex hat die Biere eigentlich schon mit in den Grundpreis eingerechnet.
Wahrscheinlich,
ja. All you can drink, genau.
Genau.
Da wäre ich für einen Spanier dabei, da hätte ich mal den FC Tokio gegeben.
Ja. Also, insofern, ich denke, da haben wir dann doch haben wir so ein bisschen in der Mitte getroffen. Ich meine, 7 Euro für einen Stehplatz, da kann man nichts sagen, da kann man sich auch mal den FC Tokio geben. Aber alles darüber, also jetzt auch über 12 Euro, hätte ich absolut skurril gefunden. Okay, also wer noch Interesse hat, ihr merkt, unser Interesse hält sich in deutlichen Grenzen, ja, deswegen wussten wir noch nicht mal genau den Preis. Aber gut, wer dahin will, der kann sich das noch angucken. Der Dennis und ich, wir sind schon überlegen, auch wenn wir noch keine Karten de facto haben. Ne, Dennis?
Ja, genau.
Im Zweifel geht es auch eher darum, den einen oder anderen mal wieder zu sehen, die einen oder anderen Lumps, die man länger nicht mehr gesehen hat. Aber gut, gehen wir wieder zurück zum Thema. FC Tokio ist jetzt lange genug thematisiert worden.
Die Testspiele noch mal ganz kurz zu der Sache. Und zwar muss ich sagen, diese Testspiele sind meiner Meinung nach generell sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil du ja immer hoffst, die geben 100% während ihren Trainingseinheiten, hatten dann teilweise schon 3 Trainingseinheiten, bevor abends das Testspiel stattfindet. Da ist auch wieder klar, wie machst du da einen Ausgleich mit Gegnern und so weiter. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nur gegen kleine Krücken gespielt haben, weil wenn sie dann wirklich Blatt über den Platz nur noch streichen und trotzdem im Ergebnis noch einfahren, was irgendwo alle glücklich macht, insbesondere uns als Fans, wo wir sagen, hey, haben ja wirklich fast jedes Testspiel gewonnen, ist wahrscheinlich dann besser, als wirklich da abgeschlachtet zu werden, weil du einfach platt bist von deinen Trainingseinheiten. Darauf hoffe ich jetzt mal, dass das im Interesse so stand und gemacht wurde und dementsprechend wir aufs große Gegner verzichtet haben.
Ja, weiß ich nicht. Also da haben wir genau die gegensätzliche Lernerfahrung gehabt, wie ich eben schon gesagt habe, mit unserem ersten Spiel in Berlin. Und da war genau die Argumentation von einem Fee eine komplett umgekehrte, wo er gesagt hat, naja, da haben wir einen Fehler in der Vorbereitung gemacht und haben uns da zu schwache Gegner ausgesucht. Und das hat uns die Sicherheit gegeben und uns eigentlich ein falsches Bild von unserem Leistungsniveau gegeben und hat nicht dazu geführt, dass wir im ersten Spiel das Letzte aus uns rausgeholt haben und waren überrascht, wie stark der Gegner aufgelaufen ist. So eine Lernerfahrung, und so wurde es ja auch genau so kommuniziert vor 3 Jahren, zu machen und dann herzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Glücksbärschi-Kuschelvorbereitung mit ein bisschen Gegner und Larifari haben tolle Ergebnisse, fahren super glücklich nach Hause. Wolfsburg ist jetzt auch keine Laufkundschaft.
Ja gut, da hast du natürlich recht. Das ist schon richtig. Du sagst da auf jeden Fall viel Richtiges, aber trotzdem weiß ich nicht, ob es, ja, es wäre natürlich gut gewesen, hätte man zumindest mal einen Kracher dabei gehabt. Darauf würde ich mich auch einlassen. Ob das jetzt so viele gute Gegner sein müssen oder du natürlich auch dazu kommen ja im nächsten Schritten auch noch mit der, dass du auch deine Formationen gescheit einspielen kannst. ist natürlich dann immer noch schwieriger, wenn du von einem Gegner dein Spiel aufgezwungen bekommst. Also wenn du das Spiel vom Gegner annehmen musst und dessen Formation eventuell dann auch noch im schlechtesten Fall, um darauf zu reagieren, ist natürlich auch nicht unbedingt toll, wenn du eine eigene Philosophie einspielen willst. Und dementsprechend bieten sich natürlich da schwächere Gegner dann auch an, ne?
Vielleicht könnte man es ja eigentlich aber auch so machen, wie die Nationalmannschaft das macht. Also ich erinnere mich, dass sie in der Vorbereitung dann sich Teams raussuchen, die quasi ähnlich den Teams sind, gegen die sie dann spielen. Also dass man irgendwie zumindest probiert zu sagen, wir finden einen, der ähnlich wie Wolfsburg spielt, dass wir wissen, okay, wir können jetzt hier irgendwie...
Ja, da hast du recht, Basti. Ja, das ist...
Aber wie du gesagt hast, ist es allgemein auch schwierig. Also weil jeder hat einen anderen Stand der Vorbereitung. Die zweite Liga fängt jetzt, die hat schon früher angefangen, im Ausland ist es auch unterschiedlich. Also ich denke, im Endeffekt ist in der Vorbereitung noch keiner Meister geworden und keiner abgestiegen. Also von daher müssen wir gucken, was passiert in der Pokal und in Wolfsburg. Kann genau. Man sowieso verlieren, nehme ich mal an. Also.
Ja, true.
Du musst halt auch immer so ein bisschen gucken, welche Gegner du überhaupt bekommst, die gegen dich spielen wollen. Ich meine, das muss in deren Trainingsplan passen. Nicht, ja. Dann müssen die gegen dich überhaupt spielen wollen und dann ist halt auch die Frage, was die an Geld am Ende aufrufen. Ich meine, die kommen ja auch nicht für umsonst dahin. Ja, also der FC Tokio lässt sich das ja auch mit Sicherheit bezahlen.
Und dann gibt es noch eine zusätzliche Quelle, die ja auch immer wieder für Probleme sorgt. Ich meine, das heute gelesen zu haben, dass es auch Komplikationen bei einem Testspiel zwischen Rasenball Leipzig und FC Ingolstadt gab, weil da waren auch einige Fans von den Ingolstädtern nicht so wirklich zufrieden, dass es da eine Testspielansetzung gibt. Und so ähnliche Dinge gab es ja auch, glaube ich, bei uns in den Vorsaisons auch schon, dass da Fans nicht so mit den Ansetzungen zufrieden waren. Und man muss auch dahingehend sehen, dass... ohne jetzt zu sehr auf Leeds zu sprechen zu kommen, ich denke, das ist auch ein Thema, was wir jetzt irgendwie weitgehend nicht großartig behandeln wollten, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Aber da muss man auch aufpassen, dass man Ansetzungen so macht, dass die kein großartiges Konfliktpotenzial birgen.
Ja, das kommt ja dann auch noch dazu. Das stimmt. Also im Endeffekt hat derjenige, der die Freundschaftsspieler ausmacht, ist mir jetzt im Gespräch von uns aufgefallen, eigentlich einen schwereren Job, als man das gemeinhin annimmt.
Ja.
Weil es kommt auf den Ort dann, auf die Zeit dann, auf alles Mögliche. Und was du eben noch gesagt hast mit den Fans, also im Endeffekt, wenn wir jetzt 2-1 in Wolfsburg gewinnen, dann war es völlig egal, gegen wen wir gespielt haben. Und wenn wir 6-1 gegen Berlin verlieren, dann war alles scheiße. Also im Endeffekt.
Genau. Und deswegen würde ich sagen, machen wir da nach den Testspielen jetzt auch mal einen Haken dran. Weil du hast es eben wunderbar gesagt, nach Testspielen ist noch keiner auf- und abgestiegen. Und auch noch keiner die Meisterschaft geholt. Und für die Champions League kann man uns da leider auch nicht qualifizieren. Auch selbst wenn wir den Finanzcup gewinnen, ja. Ein großartiger Prestigepokal, ja, über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannt. Und natürlich, ich frage mich gerade, qualifiziert er dann zur direkten Teilnahme der Universal Finanzliga oder irgend sowas? Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man da.
Im Radrennen rund um den Finanzplatz Frankfurt, vielleicht hat es auch was damit zu.
Genau. Und dann gibt es dann das Finale in Eschborn oder so, ja?
Ja, genau.
Aber gut, schauen wir mal. Aber jetzt, wenn ihr so euch entsinnt, abschließend, was könntet ihr denn als Schlussstrich unter die Trainingslagerphase, welches Schlussstrich könntet ihr ziehen? Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse gewonnen oder entnehmt den Medien, was man sagen kann, oder ist das jetzt alles wischiwaschi?
Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist froh, dass der Trainer wieder da ist. Das habe ich mitgenommen, wie die Alex vorhin schon gesagt hat. Man sieht viele Kuschelbilder. Man hat das Gefühl, die Stimmung ist einigermaßen wieder besser als in der Vorsaison. Und ich habe das, für mein persönliches Gefühl, ist, dass die Mannschaft jetzt in Anführungszeichen liefern muss. Weil diese Art vom Schaf kann jetzt nicht mehr irgendwie als Ausrede benutzt werden. Die Vorbereitung scheint irgendwie gut zu laufen. Und ich wünsche mir einfach, dass sie jetzt in die Saison mit einer Ernsthaftigkeit gehen, die man in der letzten Saison in gewissen Spielen komplett vermisst hat. Das ist mein Wunsch. Unabhängig von Tabellenplätzen, aber die Ernsthaftigkeit, die würde ich gerne sehen, dass ich nicht auswärts nach Hause fahre und die Eintracht hat sich irgendwie 3-1 abschlachten lassen.
Das ist ein guter Punkt, ja. Also ich glaube, gerade so diese Ernsthaftigkeit, das ist schön, dass du es ansprichst. Ich denke, das haben wir in der vergangenen Saison gerade nach Auswärtsspielen oftmals kritisiert, dass man nicht das Gefühl hatte, dass hier mit vollem Rohr die Spiele bestreitet werden, dass mit letzter Konsequenz noch auf irgendwie Punkte gespielt wird. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil für die vielen Fans, die auswärts fahren, da muss auch was geboten werden, die Wege auf sich nehmen, die nicht immer schön und bequem sind, auch wo die Uhrzeiten nicht optimal sind. Die Heimspiele waren gut und schön, daran kann man ruhig gerne anknüpfen, aber auswärts muss man auch mal wieder mehr Punkte holen. Und das wird das Ziel sein. Und ich denke, du hast vollkommen recht, die Mannschaft muss jetzt liefern, weil ihr sind alle Ausreden genommen worden. Ja? Man hat den Trainer gewechselt, man hat den neuen alten Trainer genommen, der bei der Mannschaft ja zuvor schon beliebt war, der ein gewisses System hat spielen lassen. Und jetzt ist die erste Elf und auch die zusätzlichen Spieler sind angewiesen, jetzt das umzusetzen. Ich habe eigentlich ein persönlich ganz gutes Gefühl. Noch kurz zum Fazit meiner Trainingsspielzeit, dem würde ich mich eigentlich anschließen, dass die Stimmung sehr positiv ist. Und ich muss sagen, für mich haben auch die Spieler den Wechsel von Trapp gut kompensiert. Also ich habe eigentlich gedacht, es könnte so ein bisschen einen Einbruch geben, auch so einen Vertrauenseinbruch bzw. Motivationseinbruch, denn der Abgang von Trapp wirft schon, also der kann nicht einfach so spurlos an der Mannschaft vorübergehen, weil es ja schon ein Führungsspieler war.
Da sprichst du was sehr Gutes an, Marvin. Es geht natürlich auch darum, dass du siehst, wir können natürlich mit so Mannschaften nicht mithalten. Das bedeutet, du entwickelst dich gut in Frankfurt, hast natürlich aber, vielleicht gibt es auch dem einen oder anderen den Anreiz, sich noch weiter zu entwickeln, um dann mal bei so einem Club spielen zu dürfen. Es ist im Endeffekt ja ein Sprungbrett und vielleicht motiviert das den einen oder anderen sogar mehr, als dass ihn demotiviert, dass ein Trapp jetzt uns verlässt.
Es war ja auch einer der wenigen Abgänge, ne? Also es ist ja nicht so, dass da jetzt, wie es vor 2 Jahren war, auf einmal ein Abgang nach dem anderen war, sondern wir haben richtig gute Zugänge bekommen. Was den Kader der Mannschaft angeht, finde ich, haben wir strategische Positionen viel besser besetzt, als wir das in den vergangenen Spielzeiten gemacht haben. Also Reinhardt zum Beispiel auf der 6 finde ich eine super wichtige Angelegenheit.
Bombentransfer,
Und im Sturm hatte ich auch schon lange nicht mehr so ein gutes Gefühl. Also das ist seit Jahren unsere Baustelle, die für mich gefühlt, jetzt nur nach den ersten Eindrücken, die ich aus der Presse vom Trainingslager mitbekommen habe, zum ersten Mal geschlossen ist.
Ja, also ich wunderbar, wie du das sagst. Das ist genau der Punkt. Ich denke, lass mich mal kurz vorne anfangen. Der Castellanos, der ist jetzt leider verletzt, kommt jetzt wieder zurück langsam, macht ja schon Lauftraining, das ist schon gut. Hat sich gut eingefügt, hat noch ein bisschen Probleme mit der Schnelligkeit des Fußballspiels von Armin Fee, aber das ist nichts, was man nicht trainieren kann. Ich muss ja auch positiv erwähnen, dass selbst ein Cutlets vielleicht jetzt ein großes Vielleicht daran, aber zu einer Verstärkung werden könnte, weil er endlich gewillt ist, die deutsche Sprache zu lernen. Das war der ja vor ein paar Wochen bei der Podiumsdiskussion, bei der René und ich waren. Hat er das angesprochen, hat Fee angesprochen, der Junge ist ein guter Spieler, aber er muss endlich lernen, mit seinen Mitspielern zu kommunizieren und das geht halt nur, wenn er die deutsche Sprache lernt. Es scheint, als würde er das jetzt tun und vielleicht haben wir da auch die Chance, dass es nochmal Klick macht bei Cutlets, der ohne Frage ein talentierter Fußballer ist. Das ist auch ein Spieler, der für die Eintracht vielleicht nochmal ein Gewinn werden kann. Ja, und dann hast du, wenn wir weiter zurückgehen, Basti, du hast auch gerade schon bestätigt, Reinhardt ist ein mega geiler Transfer, den haben wir ablösefrei bekommen. Das ist ein intelligenter Fußballer, das ist ein Mensch, der mit, glaube ich, beiden Beinen auf dem Boden steht und dieser Mannschaft, glaube ich, null gut tun kann.
Ja, also bei den Dreharbeiten zu den Filmen, den wir vorhin besprochen hatten, hat der Alex Schumi ja auch gesagt, dass er beim ersten Laktattest musste er irgendwie sich noch zurückhalten, dass er nicht vor dieses Fahrrad läuft, was irgendwie das Tempo bestimmt. Also der ist hierher gekommen, der Alex Schumi hat gemeint, es wäre eine Maschine. Der ein guter Typ, der kleiner Birne ist, der, obwohl er so groß ist, eine gute Spieleröffnung hat. Also, das ist für mich auch mit der beste Transfer. Und wer weiß, vielleicht wird Cutlet sogar der zweite Transfer in Anführungszeichen. Weil ich kann mir vorstellen, dass Cutlet zum Beispiel auch davon profitieren könnte, dass er jetzt quasi neben so einem umtriebigen Bullen wie Seferovic quasi als zweite Spitze vielleicht spielen kann. Weil für mich ist Cutlet ein Stürmer, der nur im Zweitsturmsystem funktionieren kann, ja, weil er klein ist. Wenn Seferovic irgendwie auf links irgendwelche Löcher aufreißt, der dann zack drin ist, aber so wie er teilweise eingesetzt wurde als Kaltstürmer und dann spielst du gegen 2 Kanten in der Innenverteidigung, weiß ich nicht. Das kann, egal, ob ich jetzt Deutsch kann oder nicht, das hilft dann in dem Fall auch nichts, wenn ich so schmächtig bin und dann irgendwie, keine Ahnung, ja, dann kommt irgendwie Niedermeier an und dann kommst du nicht vorbei.
Stimmt, ja. Aber ich sehe dieses gute Sache, was du sagtest, dieses Tandem, ich sehe das noch nicht ausgestorben, auf jeden Fall, Seferovic und Cutlets. Ich meine, auch Seferovic ist ein Spieler, der mich in der letzten Saison schon überzeugt hat, hat eine Downphase gehabt, ist immer wieder zurückgekommen. Ich glaube auch, der kann seine zweite Saison mehr als bestätigen. Ich habe das Gefühl, er fühlt sich wohl, wir müssen gleich noch drüber sprechen, wie es da mit Transfergerüchten aussieht. Aber auch das ist ein Spieler, der geht noch viel mehr. Ich mache mir eigentlich in Offensive überhaupt keine Sorgen. Ja, und das, da ist ja auf links jetzt noch was geplant, werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber allein das, was wir jetzt schon hier haben, wenn Meier wieder fit ist, das ist, sieht richtig gut aus. Und da mache ich mir jetzt erstmal überhaupt keine Sorgen. Der einzige Punkt, worüber ich mir noch, oder es sind eigentlich zwei Punkte, worüber ich noch grübel, ist im Endeffekt, Innenverteidigung ist auch gut. Ich denke, da haben wir mit Abraham jemanden geholt, der das Team auf jeden Fall verstärkt, ganz unabhängig davon, wie es mit Zambrano weitergeht. Die Frage ist aber, sollten wir nicht noch einen Innenverteidiger holen? Ich tendiere immer dazu, lieber einen Innenverteidiger mehr im Kader zu haben, der auch eine gewisse Qualität besitzt, als einen zu wenig. Auch weil die Personalie Zambrano ja sehr kontrovers diskutiert wird. Wie ist denn euer Take dazu?
Ja, das kommt darauf an, wo wen du alles als Innenverteidiger zählst. Ne? Genau. Also wir haben ja im Prinzip mit Abraham Anderson, der ja auch in 2-3 Monaten zurückkommen wird, Russ, Zambrano, da haben wir ja eigentlich unsere 4. Ich hätte auch auf jeden Fall versucht, Mattlung noch ein Jahr zu halten. Ist mir ein Rätsel, warum darum so ein Geschiss gemacht wird. Ist eine kostengünstige Möglichkeit, auf der Innenverteidigerposition einfach einen motivierten, zuverlässigen, soliden Spieler zu haben. Klar, der ist schon ein paar Tage alt und ist mit Sicherheit jetzt auch nicht der beste Innenverteidiger, den du kriegen kannst. Aber das hätte auf jeden Fall die Mannschaft nochmal verstärkt. Ja, also von daher, Abraham bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also der hat mich bei Hoffenheim nicht zu 100% überzeugt. Da hat er ein paar gute Spiele gemacht, hat sich aber zum Schluss dann auch nicht durchgesetzt. Im Trainingslager wird viel Positives über ihn berichtet. Ja, da ist bei mir noch so ein Fragezeichen. Der muss in den ersten Spielen mir auch nochmal zeigen, was er kann.
Ich finde, es steht und fällt alles mit Zambrano bleibt drin. Also das ist ja so ein Hin und Her, das kann man ja irgendwie täglich verfolgen. Jetzt ist heute Piräus ins Spiel gekommen. Ich denke, wenn Zambrano bleibt, dass die Innenverteidigung eigentlich Bomben steht. Also mit Abraham und Zambrano, dann hat man noch Bus, Anderson, zur Not, Reinhardt kann das auch noch, Kuhn kann das auch noch. Also ich würde eher gucken, dass ich vielleicht noch einen Rechtsverteidiger kriege. Also
ja.
Außerhalb von den Positionen, wo wir eh Torwart und links außen haben, ist ja sowieso geplant, aber statt einen Innenverteidiger würde ich vielleicht jemanden holen. Oder jemand wie Donati, der im Gespräch war, der beides kann. Also dann hat man quasi komplett die Absicherung für hinten und man hat noch rechts. Oder?
Ja, true. Also gerade so die rechtsverteidige Position. Ihr habt mir das jetzt ganz gut erklärt, so wie es in der Innenverteidigung aussieht, da gebe ich euch vollkommen recht. Da muss, wenn Zambrano bleibt, eigentlich wirklich keiner mehr geholt werden. Wird halt schwierig, wenn die Baustelle nochmal offen wird, mit Zambrano geht. Ich gehe erstmal nicht davon aus, dass er geht, um erstmal das Thema nochmal zu beenden, weil ich meine, Piräus, was soll das? Also jetzt mal ganz ehrlich, da ja, kannst du in der Bundesliga... Ja, aber also Champions League kannst du auch bei einem anderen Verein, Champions League kannst du auch beim FC Basel oder spielen. Also weißt du, und selbst der, ohne Spaß, der FC Basel ist gegenwärtig wahrscheinlich eine interessantere Herausforderung als Piräus. Die griechische Liga ist momentan überhaupt nicht stark, ja. Und wenn, dann würde ich vielleicht eher in die Türkei wechseln, wenn ich Zambrano wäre, wo dann auch ein gewisses Temperament vorherrscht, was ihm wahrscheinlich auch liegt. Aber ich denke, da waren schon ganz andere Clubs dran. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Da würde er sich nur ins eigene Fleisch schneiden und die 1,5 Millionen Jahresgehalt sind jetzt auch nicht so grandios. Die wird er bei der Eintracht auch bekommen, gerade wenn er vielleicht einen neuen Vertrag unterzeichnet. Also finde ich sportlich, weder sportlich noch finanziell großartig attraktiv.
Also glaube ich auch nicht dran. Ich glaube jetzt auch erstmal, dass er diese Saison bei uns bleibt und ich befürchte einfach, dass diese Akte Zambrano weder in den nächsten Tagen noch in den nächsten Wochen geschlossen wird, sondern uns einfach das ganze Jahr weiter begleiten wird. Also das ist so eine vertrackte Situation mit diesem komischen Konsortium, was da irgendwelche Rechte hält. Dazu kommt, dass Zambrano mittlerweile von jedem Verein irgendwie auf der Liste irgendwie steht oder sich jeder Verein auf jeden Fall irgendwie ins Gespräch bringt oder von irgendwem gebracht wird. Ist sein unsäglicher Bruder, der den ganzen Tag glaubt, irgendwas zu twittern müssen. Das ist so anstrengend und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich fürchte aber, das wird uns mal mindestens noch bis über die nächste Transferperiode, also bis quasi Ende Winterpause oder Ende Januar hinaus begleiten und ich fürchte fast, dass er diese Saison noch bei uns spielt und dann weg ist.
Dann genau wegen
das. Geschichte werden,
ja. Ja, ist eine schwierige Sache, weil ich finde einfach Zambrano Würde mich schon freuen, wenn er bleiben würde. Klar, also wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, da ist die Position gut besetzt. Muss man natürlich auch immer rechnen, er fehlt alle 5 Spiele. brauchst also auf jeden Fall, wenn's gut ist, also natürlich auch mal, wenn er seinen Nerven nicht im Griff hat, kann er auch mal öfter länger ausfallen. Deshalb, ich bin eigentlich auf deiner Seite, auch wenn es natürlich gesagt wurde, ja, aber ein Flum kann das doch, ein Russ kann das doch. Ein Russ und ein Flum gefallen mir beide viel, viel besser im defensiven Mittelfeld. Ich wäre dafür noch einen Innenverteidiger zu holen. Ein Mattlung wäre für mich nicht die Alternative gewesen. Mattlung ist für mich einfach, der ist nicht mehr Bundesliga-tauglich. Das ist leider hat der gute Mann, ist mal natürlich klar, man kann ihn mal reinwerfen. Er war immer auf dem Punkt fit für einen Mattlung, aber ein fitter Mattlung war für mich schon nicht mehr Bundesliga-tauglich in den letzten Spielen, die ich da so gesehen hatte. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass der Transfer jetzt nicht geklappt hat, weil es ja wohl ordentlich Geld aufschub, also das Gehalt hätte wohl viel, viel höher ausfallen müssen, damit er bleibt. Überhaupt nicht zu rechtfertigen, meiner Meinung nach. Was aber jetzt dazu kommt, ist natürlich, ich habe wieder Angst davor, wir rechnen jetzt, aber an Andersen kommt doch dann wieder in 3 Monaten. Kommt er wahrscheinlich, ja, vielleicht kommt er, vielleicht nicht, aber dann verletzt er sich doch wieder, dann verletzt sich noch einer und dann sind wir wieder in der Situation, in die wir uns gebracht haben, nur weil wir wieder zu geizig waren, da noch ein bisschen Geld auszugeben. Und wir wissen ja die Dilemma der Abstiegssaison und so weiter und auch letzte Saison haben wir es wieder gesehen, uns fehlt dann hinten Innenverteidiger und dann gurken wir da mit wirklich entweder ganz jung rum, was wir ja jetzt noch nicht getestet haben, wäre ja auch mal eine Möglichkeit, die U19-Leute mal wirklich spielen zu lassen. Oder du sagst wirklich, du legst noch ein bisschen Geld hin, um einfach eine Nummer auf Nummer sicher zu gehen. Mit der Zambrano-Sache, habt ihr ja jetzt auch schon alle gesagt, es nervt mittlerweile, es ist einfach nur noch anstrengend und im Endeffekt bin ich einfach froh, wenn eine Entscheidung getroffen ist. Und ich denke, auch jeder bei der Eintracht ist froh, einfach um planen zu können, was los ist.
Ja, nicht nur um planen zu können, aber auch um diese Ruhe zu haben. Das, was Alex schon gesagt hat, er meint alle Nase lang irgendeinen Bruder irgendwas zu twittern, irgendeinen Berater spricht in irgendein Mikrofon oder irgendwas. Das bringt ja auch eine fürchterliche Unruhe in diese ganze Thematik da rein, weil die Spieler lesen das ja auch und die wissen ja dann auch nicht, was jetzt Sache ist. Also umso schneller das Thema geklärt ist, umso mehr Ruhe haben wir halt auch im Spielbetrieb.
Ja, so sieht's aus. Und wie ist es denn auf der Rechtsverteidigerposition? Das hat der Basti ja schon sehr gut angesprochen. Donati ist auf jeden Fall eine interessante Option. Jungen brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Ich denke, das Thema ist zumindest erstmal außen vor gelassen. Wenn Ox, den wir auch schon häufig genannt haben, aber auch für nicht mehr dementsprechend bei der Eintracht tauglich bezichtigt haben, der wird sich wahrscheinlich oder vielleicht eher im Zweitligisten anschließen. Gibt es denn da noch irgendwie großartige Gerüchte oder Optionen, die wir für die Rechtsverteidigerposition haben? Da hat sich ja jetzt ein Hasebe des Öfteren angeboten, ja, und hat da auch schon öfter gespielt. Das muss er auch ziemlich gut gemacht haben. Interessante Option, ja, weil Chandler ja momentan immer noch nicht da ist. Der dürfte jetzt bald mal wiederkommen. Ist ja jetzt beim Gold Cup in seinem Halbfinale ausgeschieden. Wie seht ihr das?
Also ich glaube nicht, dass diese Rechtsverteidigerposition in irgendeiner Art und Weise momentan zur Diskussion steht. Wir haben einen Chandler und Hasebe scheint sich da in der Tat irgendwie ganz gut zu machen und dem Trainer zu gefallen. Also ich glaube nicht, dass das eine Position ist, über die momentan nachgedacht wird, da noch irgendwie.
Oh, da bin ich ganz anderer Meinung.
Ich hoffe es.
Ich glaube, da denken wir ganz intensiv drüber nach, weil also ja. Chandler war ein netter Versuch. Eigentlich hatte ich mich über den Transfer gefreut, hatte gehofft, dass er hier den Sprung von Nürnberg zurück zur Eintracht schafft. Und eigentlich hat er über die gesamte Saison bewiesen, dass er es nicht schafft. Also mal das abgesehen vom Entenarsch. Ne? Also,
ich wollte gerade sagen, du hast doch permanent Angst, dass der beim Laufen umfällt.
Ja, genau. Aber mal abgesehen davon hat er tatsächlich ganz, ganz wenige Spiele gemacht, in denen er eine sichere Figur gemacht hat.
Jetzt ist er noch beim Goldcup, also es kommt noch erschwerend hinzu. Also mir würde der schon Bauchschmerzen machen, wenn er die ganze Vorbereitung da gewesen wäre. Und jetzt also.
Ja, richtig.
Also ich glaube, da besteht dringender Handlungsbedarf auf der Position. Ein Hasebe kann die Position spielen. Ich glaube, das hat er auch unter Fee schon des Öfteren beim alten Verein in Wolfsburg gemacht. Von daher ist das eine Möglichkeit. Ich finde aber ein Hasebe auch unheimlich wichtig auf der 6. Der könnte mit ja. Reinhardt da ein richtig geiles Duo bilden.
So.
Da hast du nämlich zwei, die wirklich Fußball denken können. Und gerade in diesem 4-4-2, was gespielt wird, es ist eine ganz wichtige Kiste und da muss was auf der rechten Verteidigerposition passieren. Ich habe das Thema Jung noch nicht ganz abgeschrieben. Und umso stiller es da wird, umso lieber ist mir das im Moment.
Die Alex weiß mal wieder mehr, ich merke schon.
Genau, wir waren gestern Abend noch essen und hat er gesagt, also, ja, nein, Quatsch, Spaß beiseite.
Ja, aber man liest aus Wolfsburg, dass er jetzt auch in der Vorbereitung auch wieder abgefallen ist. Also, was die Alex sagt, ist gar nicht so abhängig. Umso stiller es wird, umso verdächtiger ist das wahrscheinlich. Weil ich jetzt in Wolfsburg vorhin auch gelesen habe, dass er irgendwie komplett chancenlos ist, dass an Virinia sowieso nicht vorbeikommt und ziemlich unglücklich ist, also auch persönlich irgendwie. Und sind ja keine gute Voraussetzungen, den Konkurrenzkampf mit Virinia anzunehmen.
Nee, das stimmt, da hast du recht. Aber wie heftig das eigentlich ist, ne? Ich meine, wir wollen uns jetzt hier nicht großartig über Sebastian Jung auslassen, aber wenn ich von jemandem eigentlich erhofft habe, dass er sich wirklich mal durchsetzt, fernab von Sebastian Rode, dessen Qualitäten bekannt waren, aber ich habe wirklich gedacht, dass Jung jemand ist, der sich auch bei einem VfL Wolfsburg wirklich mal ins Rampenlicht spielen kann, jemand, der kurz vor der Nationalmannschaft war, sogar schon auf der Bank saß. Das ist schon frustrierend, wie weit er zurückgefallen ist innerhalb kürzester Zeit.
Das sehe ich auch so. Also bei den ganzen Transfers war ich mir eigentlich sicher, dass Jung derjenige ist, der sich durchsetzen wird. Also keine Ahnung, Schwegler zu Hoffenheim war halt, yo, wird da schon irgendwas machen. Rode zu Bayern war ich ja ganz kritisch und dachte mir, jo, alles klar, eigentlich kannst du Fußballschuhe schon mal an den Haken hängen und den Sitzkissen kaufen. Aber kam alles anders, wie ich mir gedacht habe. Jung ist eigentlich jetzt der Tribünenkandidat Nummer 1.
Ja.
Und gut, zu Rode haben wir schon oft genug was gesagt.
Genau, Rode und Schwegler. Schwegler ist mittlerweile sogar Kapitän in Hoffenheim. Also darüber ist alles gesagt, aber es ist halt wirklich frappierend. Es ist wirklich enttäuschend, wie die Entwicklung ist. Vielleicht, und das muss man realistisch bedenken, wäre ein Wechsel von Jung zurück zur Eintracht die einzige Option, um seine Karriere irgendwie auch nochmal wieder in die richtigen Bahn zu lenken. Jeder weiß, dass er auch mit Fee gut konnte. Das wird wahrscheinlich erst, wenn, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Thema komplett gegessen ist, vielleicht.
Ganz am Ende wahrscheinlich.
Ja, genau. Ne? Also da stimme ich euch zu. Ich habe da jetzt eigentlich gar nicht mehr so drüber nachgedacht, aber je mehr ihr darüber gesprochen habt, desto realistischer scheint es. Vielleicht passiert kurz vor Transferschluss da noch was. Müssen wir abwarten, aber ansonsten müssen wir weiter rumdoktern auf der Rechtsverteidigerposition und schauen, was da halt möglich ist. Nächste Position, die natürlich immer noch in der Vakanz ist, wo Kevin Trapp eine ganz großartige Lücke hinterlassen hat, der zum Glück wenigstens auch ein bisschen Geld in Frankfurt gelassen hat, rund 10 Millionen. Das ist auch schon mal eine feine Angelegenheit. Die Torwartposition. Kevin Trapp ist weg. Wir haben mit Heinz Lindner einen österreichischen Nationalspieler bekommen, der seine Sache in der Vorbereitung absolut ordentlich gemacht hat. Es gab mehrere Überlegungen, viele Gerüchte. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Was haltet ihr von Heinz Lindner als potenzielle Nummer 1?
Also ich finde, das ist mir zu wenig.
Mhm.
Also ja, ich habe irgendwie Angst gehabt. Also ich habe ihn jetzt erst einmal ein bisschen gesehen, aber ich habe, als ich gelesen habe, dass er Probleme beim Rauslaufen hat, habe ich Angst gehabt, dass wir wieder auf den Nikolov-Zeiten hier zurückfallen.
Ja.
Und man bei jedem Eckball Angst hat, dass er irgendwie einen Ball durch den Finger segelt. Ich keine Ahnung. Also kann ich schwer beurteilen. Mir wäre es lieber, wenn der Radecki kommen würde oder wie er heißt. Hat mir in den paar Szenen, die ich gesehen habe, einen Eindruck gemacht, dass er auch eine Flanke. Da könnte ich ruhiger schlafen, sage ich mir.
Dennis, wie siehst du das?
Also da spricht der Basti was Gutes an. Also das mit dem Rauslaufen, das macht mir auch Bauchschmerzen. Also das ist wirklich was, da hatte man lange Jahre mehr als genug davon. Also definitiv finde ich, dass er zumindest einen guten Tutor braucht, der ihn da unterstützt und ja, eventuell das noch beibringen kann auf die letzten Meter. Aber also ich will auch nicht mit ihm als Nummer 1 eigentlich in die Saison gehen. Das ist mir eigentlich zu Yoga. Vielleicht können wir noch einen Altstar sozusagen verpflichten und der vielleicht günstig zu haben ist und dann eben einen Lindner aufbaut. Aber ob das so funktioniert, wäre natürlich eine Traumkombination, aber ich weiß nicht, was sind denn für Leute sonst noch im Gespräch? Basti, hat es eben noch jemanden genannt? Wer war das?
Lukas Radecki aus, ich weiß gar nicht, aus Dänemark, glaube ich.
Ah, okay.
Ja, Kopenhagen.
Genau.
Ja gut, aber das wäre genau das Gegenteil von dem, was der Dennis im Prinzip gesagt hat. Ne? Also noch ein Jungspieler. Das ist halt auch so ein bisschen was mir an der Kombi ein bisschen Sorge bereitet, dass du halt im Prinzip einen 20-Jährigen hast plus einen, ich glaube, 23-Jährigen. Die beide eigentlich noch viel lernen müssen und hast dann noch zwei 19-Jährige auf der Bank sitzen. Also dann sind wir schon sehr jung unterwegs auf der Position.
Kommt drauf an. Also ich finde, Lukas Radecki, ich habe den persönlich nur jetzt mal bei YouTube gesehen, da bekenne ich auch mein teilweise das Unwissen, aber Fakt ist, der Junge ist 25 Jahre alt, ist, steht schon ordentlich im Saft, ist auch Nationalspieler Finnlands. Das mag jetzt nicht ein alleiniges Kriterium sein, ja. Ist aber jetzt auch schon längere Zeit bei Brøndby auch die Nummer 1 im Tor, ja, und macht da seine Sache ordentlich. Und der eine oder andere Twitterer wird sie kennen, die gute Sonja Riegel, die viel im Norden Europas unterwegs ist. Alte Groundhopperin, hat ihn schon mehrfach beobachtet und würde sich mit dieser Entscheidung, potenziellen Entscheidung, ihn zu verpflichten, mehr als anfreunden können. Also sie hat gemeint, das wäre eine richtig gute Nummer. Da wundert man sich dann sogar auch, dass der gegenwärtige Marktwert nur bei so circa 1,5 Millionen sich beläuft. Da 1,5 Millionen, das würde normalerweise weiter nach oben anzusiedeln sein. Also da meint sie, das wäre eine richtig ordentliche Nummer. Und halt vielleicht ein gescheites Schnippchen, was der Hübner da seinen anderen möglichen Mitkonkurrenten schlägt. Finde ich eigentlich ganz gut, aber ich kann es halt nicht von meinem eigenen Auge beurteilen, sondern muss mich da auf Kommentare verlassen. Aber bei der Sonja, wenn die Sonja das sagt, kann man da schon ein bisschen viel drauf geben, finde ich. Wollte ich nur mal einwerfen.
Ich habe gehört, dass Swansea auch interessiert sein sollte. Und ich finde, das kann man auch jetzt, klar, es ist kein Maßstab, den man jetzt real nennen kann, aber man kann ungefähr einschätzen, wenn Swansea City quasi auch interessiert ist, dann kann man ungefähr die Leistungsstärke, glaube ich, einschätzen. Wie du es gesagt hast, in dem heutigen überhitzten Markt sind diese 2 Millionen, die angeblich gefordert sind, also die würde ich auf jeden Fall bezahlen, glaube ich. Also
auf jeden Fall. Da würde ich auch gar nicht so lange rummachen, weil die ganzen
Konkurrenten... Wegen 500.000, ja, dann...
Genau, die wissen ja, ja. Ach, guck mal hier, die, ja. Die Luchse wissen ja, ach guck mal hier, die haben doch Geld jetzt, ne? Die haben ja, einen Trab bekommen und so, vom Trab Geld bekommen, also nicht vom Trab persönlich, aber von Paris für Trab, also circa 10 Millionen, ach, die können wir jetzt mal schröpfen. Und das ist ja auch ein Problem, was eine Hübner durchaus auch schon benannt hat in mehreren Interviews. Und wenn es da um 2 Millionen geht, dann ist es auf jeden Fall eine interessante Alternative. Ansonsten hast du ja auch jetzt, ich sag mal, andere Torhüter nicht so wirklich viel gehört. Es ging kurz um einen italienischen Torhüter, der ist jetzt zu Espanyol Barcelona gewechselt, von Inter Mailand weg. Ansonsten wird immer wieder aus andere italienische Torhüter gehandelt, die ich aber auch persönlich jetzt noch nicht gesehen habe. Aus dem deutschen Raum kommt da eh kein Torhüter, so wie das aussieht. Das Zieler wäre vielleicht möglich gewesen, wäre Hannover abgestiegen. Das hat sich aber logischerweise jetzt schon in der vergangenen Saison erledigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ein Riesentransfer das wird, sondern ich glaube eher, das wird so ein typischer Lux-Transfer von Hübner, kommt er mit einer ausländischen Nummer 1, und warum nicht? Ja, und dann wird es einen Zweikampf geben und ich denke, ein Zweikampf zwischen einem österreichischen Nationaltorhüter und einem finnischen wäre auch nicht so verkehrt, muss man dann halt sehen, was sich da entwickelt. Schade finde ich es nur, dass ich nicht glaube, dass die nur unsere potenzielle Nummer 3 zum Markt eine richtig reelle Chance hat, da reinzugehen. Ich halte ihn nicht für den nächsten Nummer 1 Torhüter in der Bundesliga. Ein bisschen schade, dass wir da keinen starken U19-Tormann haben, aber irgendwas ist ja immer. Aber trotzdem, Radecki würde ich ganz gut finden und hoffe, dass das bald mal klar gemacht wird.
Ja, ist auch bald irgendwie. Also man hört irgendwie, dass es jetzt quasi noch um 500.000 Euro Differenz gehen soll und man wird sich da wahrscheinlich jetzt einigen, dann kommt dafür 1,75 Millionen Euro nach Frankfurt. Und damit könnte ich auch mich anfreunden, also international erfahren.
Habt ihr mich auch überzeugt, ja. Nee, da würde ich auch, könnte ich auch mitleben, doch.
Ja, weil Dennis, ich finde den Punkt gut von dir, dass du sagst, ein erfahrener Torhüter, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber es ist halt einfach nichts auf dem Markt. In beiden Fällen bleibt mit 70%iger Wahrscheinlichkeit beim BVB. Ich muss auch sagen, mit der Weidenfeller würde ich auch nicht so ganz warm werden, aus vielerlei Gründen. Ich finde, er hat seinen Zenit auch schon überschritten. Muss er jetzt nicht noch bei der Eintracht hier auftauchen? Das ist nur einer der Punkte. Und andere sind einfach nicht mehr in der Verlosung drin, ja. Tom Starke hätte ich überhaupt nicht gut gefunden. Droppen ja auch nicht. Ein Adler jetzt auch nicht so zwingend. Also das sind alles so Dinge. Da bin ich dann mit dieser Option schon zufrieden.
Ja, obwohl du gerade schon gesagt hast, Droppen war ja, glaube ich, auch mal im Gespräch gewesen. Wäre ja wahrscheinlich so eine Variante gewesen, wo man gesagt hätte, okay, der hat wirklich mehr als genug Erfahrung und von dem kann ein Lindner wirklich gut was lernen. Aber hast recht, im Endeffekt wäre es natürlich schön, wenn wir gleich jemanden haben, der von Tag X an gute Leistung bringt, jung ist, wir haben ja mit dem Trapp im Endeffekt da auch ein Goldhändchen bewiesen. Also ich hoffe mal, dass Hübner da auch wieder einen guten Griff macht und dann bin ich auch zufrieden.
Ja, die Sache ist halt mit Drobny, der wirklich noch ein guter Torhüter, der immer war, der ist jetzt auch verletzt, ist auch schon 35. Das sind halt einfach Dinge, die gehen dann halt auch nicht mehr so wirklich. Ja, und der wird auch sowieso beim HSV bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er auch sogar noch einen Anschlussvertrag, dass er dann irgendwann im Jugendbereich tätig werden kann. Also der wäre ziemlich dusselig, wenn er da nochmal wechseln würde. Insofern, das passt schon. Und wenn wir jetzt den Lukas Radecki bekommen, man möge es mir verzeihen, wenn ich nicht hundertprozentig korrekt ausspreche, dann ist es eine runde Kiste. Ansonsten wird ja auf der Linksaußenposition noch wahrscheinlich noch eine Neuverpflichtung getätigt, ne?
Wäre zumindest notwendig, weil was haben wir denn da ansonsten? Inui?
Inui bekommt seine 7. Chance, endlich Tore schießen zu erlernen.
Ja, manche brauchen halt ein bisschen länger, Alex.
Ja.
Ja, also Inui ist halt immer noch nur so bedingt Bundesliga-tauglich, schätze ich mal. Und ich denke nicht, dass sich das in dem großartigen Maße nochmal ändern wird. Ne?
Also ich muss sagen, ich hoffe, Inui hat im Trainingslager durchgehend nur Torschusstraining gemacht und Krafttraining fürs Bein, weil das waren ja eben immer Mädchenschüsse. Ansonsten kann man es komplett vergessen. Nee, aber mal Spaß beiseite, das ist definitiv. Er hat, wenn er wie ein Wiesel durchläuft und dann den entscheidenden Pass gibt, finde ich ihn toll von der Spielweise. Sobald er diese Schnelligkeit nicht hat und nicht hundertprozentig fit ist, kann man in die Tonne schmeißen. Und dementsprechend brauchen wir auf jeden Fall eine Alternative für links. Und von den Namen her, Marvin, wer ist denn da so im Gespräch?
Ja, aktuell dreht sich alles um einen Herr Gacinovic. Und das ist ein serbischer Spieler, ein U-Nationalspieler.
U20 ist das, ja.
Genau, der spielt bei Novi Sad und hat da auch mittlerweile, glaube ich, einen Marktwert von, ich habe gestern, glaube ich, gelesen, von an die 2 Millionen, ne, genau. Und da wird auch schon viel Positives über ihn erzählt. Er wäre jetzt auch im Eintracht-Visier und dann hat sich Steppi zu Wort gemeldet. Der Steppi, den Basti ja vorhin schon erwähnt hat, ja, das ist ein super Fußballer und so weiter und so fort. Er spricht sich dafür aus. Immer wenn Steppi was sagt, zucke ich auch so ein bisschen und weiß nicht, ob das jetzt hier ob das hier so funktioniert. Ja, weil dann denke ich immer, oh Gott, es gibt ja schon andere Menschen, die uns
den besten Stürmer aller Zeiten präsentiert haben. Werner Lorenz
hat uns, glaube ich, mal in Entwicklung.
Genau, ja.
Dreimal besser als Gomez.
Genau, okay. Hat uns die allerbesten empfohlen. Ja, also ich weiß nicht. Gacinovic ist auf jeden Fall einer, der da im Gespräch scheint.
Balljunge von Medojevic, der sich heute auch für ihn ausgesprochen hat. Also offensichtlich hat er die Bälle so gut rangeholt.
Gibt es aber nicht auch wieder so einen Quatsch mit diesen Schweizer Rechten am Spieler sowas? Also das ist doch wieder so ein Elend.
Also. Agentur, ja.
erzählt mir das mal, das habe ich nicht mitbekommen.
Das dürfte ja tatsächlich jetzt gar kein Problem mehr sein, weil in dem Moment, wo er transferiert und hier einen neuen Vertrag unterschreibt, sind die ja automatisch raus.
Diesmal, glaube ich, aber ich glaube, man muss sich wieder mit denen auseinandersetzen. Ich weiß nicht genau, ob sie selben sind, ich hoffe nicht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie, dass 800.000 Euro an irgendeine Agentur wieder gezahlt werden müssen. Da muss man sich erst mit denen einigen. Dann ist es auf jeden Fall auch kompliziert.
Ja, die Frage ist ja eher, ist der dann wirklich dann aus dem Ding da raus oder haben wir die dann halt auch wieder an der Backe?
Nee, das darf ja nicht mehr sein. Also das wäre ja auch das Ding bei Zambrano gewesen. Also wenn er jetzt gewechselt wäre, wären die auch raus gewesen, weil es halt heute nicht mehr zulässig ist. Mhm. Hier so modernen Sklavenhandel.
Ja, zu Recht. So. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Perversion der Fußballkultur, die eh schon im gewissen Maße verrottet ist, aber das ist dann halt Sklavenhandel, wie er eben schon beschrieben wurde.
Genau, immer hier von den schönen neutralen Schweizern, ne? Wer hat
das erfunden? Da über die Schweiz will ich jetzt auch nicht sprechen, das macht mich noch ein bisschen sauer. Aber ich denke, Gacinovic, ohne ihn jetzt großartig gesehen zu haben, ich weiß nicht, vielleicht mal bei einem U20-Nationalspiel oder so, aber bewusst nicht. Aber es gibt ja viele Füchse, die die Jugendabteilung genau beobachten und die schlagen schon in die Hände. Die finden den Mann richtig gut und da bin ich mal gespannt. Wenn es was wird, ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, weil dass du einen 20-jährigen richtig guten Fußballer bekommst für verhältnismäßiges Geld, das wäre ein Schnippchen, was die Eintracht den anderen Konkurrenten schlagen könnte. Da bin ich gespannt. Auf der anderen Seite gab es ja schon Überlegungen, den Andrea Zivkovic zu holen. Der ist ähnlich alt, der ist 19. Das wäre dein Favorit. Den habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal Fußball spielen sehen bei Partizan Belgrad.
Ist auch eine Granate.
Ja, und das ist natürlich, ich glaube, wie viel hat der Marktwert? Ich gestern
wahrscheinlich mal, jetzt schon über 4 oder so.
Ja, ne, also da waren es richtig viel.
Ich hatte halt die Hoffnung, dass die Eintracht, also eigentlich hat die Eintracht ja in Anführungszeichen noch nicht viel Geld rausgehauen.
Richtig, ja.
Ich glaube, dass der Linksaußen quasi der teuerste Transfer dieses Jahr wird. Und ich hoffe ja da auf einen Spieler, der vielleicht wirklich 4 Millionen kostet. Man hätte es echt zipfelig sein können. Das wäre natürlich ein Hammer gewesen. Castagnos natürlich auch noch.
Ja, das stimmt. Der hat auch ein bisschen was gekostet, auf jeden Fall. Aber natürlich, ich meine, Zivkovic, ich glaube, der kann sowohl links als auch rechts außen spielen. Das ist, darfst du nicht vergessen, für das Alter hat er schon echt ein bisschen Erfahrung, hat ja schon zweimal für Serbien-Fußball gespielt, ja, also jetzt in der A-Mannschaft. Und ansonsten, der hat aktuell jetzt auch Champions-League-Quali gespielt, ja. Ich glaube, die Liga geht auch schon eine Weile, da muss er ein paar Tore erzielt haben. Also das ist jetzt schon eine ganz schöne Nummer. Wenn wir den bekommen würden, würde ich natürlich auch nicht nein sagen. Muss die Eintracht sehen, aber ich finde es schon interessant, dass die Eintracht auf dem Balkan, auf dem serbischen Markt da aktiv wird. Finde ich interessant, eine gute Sache. Und wenn der Hübner zumindest eine von beiden Personalien da zu einem erfolgreichen Ende bringt, ist uns schon geholfen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir ein Backup haben, nicht nur ein Backup, sondern mehr. Denn mit Inui allein kommen wir nicht weiter. Schade, dass halt Piasson nicht die Erwartung erfüllt hat, die man in ihn geweckt hat in der letzten Saison, in ihn gesteckt hat.
Ja, also bei Inui habe ich auch eigentlich keine Hoffnung, dass er sich nochmal durchsetzt. Da habe ich jetzt auch mal ein bisschen verfolgt, was hier der Ingo Dostewitz vom Trainingslager auch geschrieben hat. Ist ja auch ein ganz großer Inui-Kritiker. Alles, was von ihm kam, war halt auch, ja, tolles Dribbling, Abschluss, ach du liebe Güte, was hat er dann da schon wieder gemacht? Ist im Prinzip genau das, was die vorherigen Spielzeiten auch das Problem war. Wenn er mit seinem Dribbling durchkommt, ist alles dufte. Klappt mal nicht, aber leider kommt unterm Strich hinten nichts bei rum.
Ich find Inui ist eigentlich ein guter Backup. Also es ist ein Spieler, wenn man, keine Ahnung, in der 70. Minute nochmal Tempo braucht, der dann quasi frisch reinkommt gegen Spieler, die schon 70 Minuten gespielt haben und dann genau diese besprochenen Dribblings vielleicht macht. Aber es ist keiner, wo ich sagen würde, den will ich jetzt als Stammspieler. Also ich sehe.
Aber Basti, da haben wir ein großes Problem, denn ein Inui braucht die Spielzeit und das Vertrauen vom Trainer. Da für das als Backup taugt er leider nichts, weil er im Endeffekt, er muss ja behandelt werden wie ein kleines Pflänzchen. Und das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Saison besser geworden ist, aber man hat es natürlich gesehen, immer wenn er erst später kam, er braucht ewig, um ins Spiel zu kommen dann. Und meistens, du hast natürlich recht, wenn er Vollgas geben könnte, könnte er die Spieler überlaufen, die eventuell ein bisschen platt sind. Leider ist das aber, glaube ich, mit dem Inui, ja, der braucht wirklich die Spielzeit, der braucht das Vertrauen vom Trainer, du bist die Nummer eins und dann.
Genau, weil es halt auch werden. Eine Mimose ist, ne? Also ist den Punkt, kannst du halt auch nicht einwechseln und dass er dann halt Vollgas gibt, sondern der zieht dann immer nur eine Fluppe, weil er nicht von Anfang an spielen durfte. Also das kommt halt noch dazu, dass ich glaube, dass es echt ein schwieriger Charakter ist.
Ja, wahrscheinlich schon.
Was die Eintracht vorhat. Weil wenn die Eintracht muss das ja am besten wissen, dann müsste man ihnen ja eigentlich entweder sagen, du bist unser Nummer, du bist unser Linksaußen, oder die verkaufen ihn. Also weil, wenn ich jetzt die Schlussfolgerung draus ziehen würde, heißt es ja, dass eigentlich, dass der irgendwie jetzt Stammspieler sein muss. Ansonsten ist es ja gar nicht zu gebrauchen. Und
dann aus unserer Begründung ist das die folgerichtige Schlussfolgerung. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das wirklich so laufen wird.
Okay.
Ja, die Sache ist halt, du hast den Vertrag, glaube ich, weiß nicht, ob du ihn verlängert hast, doch ja, du hattest den Vertrag um ein Jahr verlängert. Er hat jetzt zumindest bis 2016 noch seinen Kontrakt. Vielleicht wäre es eine Option, ihn kurz vor Schluss noch irgendwie abzugeben. Ich denke, dass er in anderen Ligen auf jeden Fall gut aufgehoben wäre. Vielleicht noch besser aufgehoben. Ja, nach Bochum zurück, ja, aber die zweite Liga, naja, da muss er ja gar nicht, ja. Gibt bestimmt auch den einen oder anderen Erstligaverein in anderen Ländern, wo er ganz gut ankommen könnte. Es ist schwierig, aber gerade das Problem mit dieser charakterlichen Einstellung, die ich jetzt nicht kritisieren will, jeder Mensch ist anders und das ist halt so. Aber das ist halt vielleicht nicht so wirklich förderlich. Müssen wir sehen, was die Eintracht macht. Vielleicht überrascht uns ja auch der ein oder andere junge Spieler. Ja, Joel Gereske hat ja auch ein paar Testspiele für die Eintracht gemacht. Vielleicht passiert da noch was. Wir wissen es nicht, aber da steht auf jeden Fall einiges zu erwarten. Und was ich nochmal sagen muss, ich weiß, jetzt komme ich wieder mit dem ganz anderen Thema, Aber wer sich in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr in die Mannschaft hineingespielt hat, auch viel Spielzeit bekommen hat, ist der im letzten Jahr komplett verschwundene Johannes Flumm. Man merkt schon, dass er unter Fee einen deutlich anderen Stellenwert hat.
Ja, das ist eine Befürchtung, die ich hatte, als Fee wiederkam und bestätigt ja jetzt, dass Hasebe irgendwie auf rechts spielt. Das ist einer meiner größten Befürchtungen, irgendwie, dass Hasebe quasi seinen Platz im Zentrum verliert und Flumm da spielt.
Ja, okay, also, das muss ich jetzt nicht unbedingt auch nicht haben. Ich meine, wir haben ja auf den zentralen Positionen ja eigentlich gut Spieler, die gut genug sind, aber als Backup finde ich Flumm eigentlich immer ganz ordentlich.
Flumm gehört für mich verkauft.
Ja, du willst ihn verkaufen.
Also, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber eigentlich ist
für mich ein ganz klarer Transferkandidat. Also vielleicht jetzt im Trainingslager noch mal ein bisschen aufbauen und ins Schaufenster stellen, aber mir ist es ein Rätsel, was wir mit dem wollen. Also wenn man sich da jetzt auch mal die Berichte so ein bisschen durchliest, kommt überall zwischen den Zeilen wieder durch, dass man ihm anmerkt, dass die Spielpraxis fehlt. Der hat jetzt eigentlich ein Jahr lang auf der Bank gesessen. In dem Jahr, wo er fast jedes Spiel gemacht hat, habe ich mich fast jedes Spiel gefragt, warum. Ich war noch nie so der große Flumm-Fan. Ich fand, der hat bei uns nie seinen Durchbruch geschafft.
Hat er nicht mal in Freiburg eigentlich? Also das mich jetzt damals schon gehört. Der hat nicht mal in Freiburg dann gespielt.
Also. Ja, also bei uns hat er ja seine Einsatzminuten tatsächlich gehabt. Da stand ja relativ viel auf dem Tacho. Was aber auch daran gelegen hat, dass Rode und Schwegler in der Saison echt oft verletzt waren und er halt fit war. Aber wir haben mittlerweile tatsächlich auf der 6 ein richtig gutes Feld mit Reinhardt, Hasebe, Medojevic, auch Russ spielt die Position gut. Stendera mit ein bisschen offensiverer Ausrichtung. Also für mich wäre die Marschroute hier ganz klar in den Vorbereitungsspielen jetzt einen Flumm ein bisschen ins Schaufenster stellen. Und gucken, dass ich am Ende des Tages eine Mark für den bekomme.
Okay.
Ja, zum Beispiel.
Für Darmstadt wäre das, glaube ich, immer noch eine ordentliche Nummer. Ne?
Ja,
also,
eben,
auf jeden Fall. Also das klar, das muss man überlegen. Eine Ausleihe, dann macht dann wahrscheinlich eher weniger Sinn, ja, weil du, wenn du dann Leuten dann auch gar nicht mehr planst, Ausleihe ist übrigens auch gar nicht möglich.
Ich wollte gerade sagen, der hat dann nur noch einen Jahrvertrag.
Der hat nur noch einen Jahrvertrag, die Zeit vergeht so schnell, ja, genau. Also insofern, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Ja, natürlich, es gibt sowieso einige Spieler, bei denen ich überlege, ob da ein Verbleib noch Sinn macht. Natürlich ist Anderson gerade verletzt, aber auch der hat sich in der Zeit vor seiner Verletzung kaum noch präsentiert. Was ist überhaupt mit dem aserbaidschanischen Nationaltorhüter Emil Balayev? Das ist ja alles gut und schön, aber so wirklich oft gesehen hast du den auch nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er die größte Rolle noch bei Armin Fee spielt. Da muss man auch überlegen, ob man den Kader dann unnötig in die Breite zieht deswegen und dann 4 Torhüter hat, wenn es noch einen neuen gibt. Also Injowski weiß ich auch nicht. Ja, Injowski ist halt so ein Beißer, den kannst du wahrscheinlich eher mal bringen. Aber da tut sich noch einiges, schätze ich mal. Gerade vielleicht wirklich am Ende. Man sollte wirklich darüber nachdenken, dass man Joel Gereske ja vielleicht mal irgendwie zum FSV mal ausleiht. Ich hoffe, dass
sich da auch jetzt ganz klar gegen eine Leihe ausgesprochen wurde. Ne?
Also, das habe ich nicht mitbekommen.
Interessant. Genau, das scheint einer der großen Gewinner der Vorbereitung zu sein. Fee ist neuer Fan von ihm.
Ja, sehr geil.
Hat jetzt irgendwie geäußert, dass er findet, dass er noch ein bisschen Babyspeck loswerden muss. Weiß ich nicht, wo er den gefunden hat. Ich finde, das ist ein unglaublich schmächtiger Spieler, der vielleicht noch ein bisschen Masse aufbauen müsste. Und da ist jetzt aber auch ganz klar die Marschroute. Der wird seine Einsatzzeiten dieses Jahr bekommen und soll auf jeden Fall in Frankfurt bleiben und nicht verliehen werden.
Mega geil. Ich freue mich drüber, weil ich auch finde, dass Gereski wirklich ein Spieler ist, der das Potenzial hat, weil er eine unfassbare Grundschnelligkeit hat und ist gut am Ball. Also ich denke, vielleicht ist es auch jetzt das neue System, das neue alte System von Fee eines, was ihm zugutekommt. Ich bin gespannt, finde es auf jeden Fall schön, dass Fee mit ihm rechnet. Das wusste ich in dem Maße gar nicht. Wird auch spannend sehen sein, wie es mit Waldschmidt weitergeht. Der ja auch jetzt keine so gute Junioren-Meisterschaft gespielt hat. Ja, das war ja jetzt nicht so wirklich grandios, was da gelaufen ist. Sie sind ja relativ früh dann ausgeschieden. Aber er ist immer noch ein Spieler mit Potenzial. Da muss man auch abwarten, was da so geht. Vielleicht wird sich da auch eine Leihe anbieten. Aber wir haben ja mit Castaños und auch mit Meier noch zwei, die verletzt sind. muss man dann auch irgendwie
noch Kittel abwarten. Nicht zu vergessen, ne?
Also Kittel ist auch verletzt, ja, der kämpft sich ja auch schon wieder zurück zum x-ten Mal. Mensch, der Junge kann einem auch nur leid tun. Also da ist noch ein bisschen was im Kommen.
Wo wir es gerade immer von Flum nach Darmstadt hatten, was denn mit Valdez? Ist der nach Darmstadt jetzt gewechselt?
Nein. Der ist sogar in Bremen jetzt wieder nicht.
Ach was.
Also er steht auf der Di Santo-Ersatzliste, was mich sehr, sehr verwundert hat. Also eine Liste, ja. wo Dimitar Berbatov und Nelson Valdez draufstehen, ist schon eine merkwürdige Liste.
Ja, das könnte auch die Liste sein für potenzielle Transfers in die MLS oder so. Oder wahrscheinlich nach Indien oder sowas. Ja? Genau, ja. Das wird wesentlich mehr Sinn machen als zu einem Bundesligisten, der irgendwie Ambitionen hat, irgendwann mal wieder international zu spielen. Ja? Gut, Di Santo, ja, ist ja eine andere Geschichte. Finde ich auch ein bisschen lächerlich, wie sie sich da jetzt alle schenkisch machen. Naja, gut, egal. So ist es, aber ich wünsche ihm alles Glück. Nelson Valdez hat ja seinen Vertrag, der wurde ja in beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.
Finde ich im Übrigen sehr schade.
Ja, finde ich auch.
Also war schade. Ein klassischer Schaftransfer, war aber für mich einer der wenigen guten Schaftransfers.
Es ist ja auch jetzt nicht alles gut, nur weil wir jetzt nicht mehr scharf haben, ja. Ich erinnere an die leidige Position des Torwarttrainers, wo jetzt Moppes Petz in seine Alibi-Runden dreht, ja.
Was bringst du denn jetzt ins Spiel, ey?
Da habe ich noch an dich gedacht, Marvin, als ja. die Fehlverpflichtung war das erste, woran ich gedacht habe, dass du dich freuen wirst, dass Moppes Petz wieder da ist. Also.
Genau, ihr seid alle auch zu gut drauf, merke ich, deswegen muss ich jetzt hier nochmal einen Dämpfer reinsetzen. Moppes Petz ist back und die Torhüter müssen sich bald wieder selbst trainieren, ja. Also, aber gut, naja, das sind so die Dinger, die man mitnimmt, ja. Für mich ist es halt immer so, wenn du dann hörst, dass der Fee ja eigentlich nichts mit heute dann zu tun hat und so weiter und so fort, wird es mir gleich Angst und Bange, weil ich dann weiß, oh nein, der Poppenmoppespetz muss es alles alleine machen. Genau,
vor allen Dingen, wenn wir dann halt 19-jähriger Yannick Zumak, 19-jähriger Emil Balayev, 20-jähriger möglicher Neuzugang und 23-jähriger bereits Neuzugang aus Österreich. Und dann ja. Moppes Petz. Was sollen die Jungs denn denken?
Hoffentlich denken
besser die nicht. Besser gar
nichts. Ja, und schauen sich vielleicht YouTube-Torwart-Training-Videos an oder so. Ja, vielleicht funktioniert das so einigermaßen, dann sind wir zufrieden. Ja. Ich denke, Transfers.
Haben den Twitter-Channel von der Kaiserslautern Torwartschule abonniert.
Ja, das wäre geil. Ohne Mist, das solltest du machen, wenn das möglich ist. Vielleicht so echt so Learning-CDs oder irgend sowas. Vielleicht wäre das echt nicht verkehrt. Da müssen die sich irgendwie selbst helfen. Ja, es ist traurig, aber irgendwas ist immer. Ansonsten Transfergerüchte, glaube ich, haben wir nicht mehr ganz so viel. Wobei, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, sind diese vielen Gerüchte um Haris Seferovic momentan.
Ja, habe ich heute auch wieder gelesen. Heute kam sogar der FC Porto ins Spiel. Und das ist dann so ein Verein, wo man anfängt, Angst zu kriegen. Also beim FC Turin hatte ich noch keine Angst.
Ja.
Aber FC Porto ist schon wieder so eine Hausnummer, wenn er auf der Liste für Jackson Martinez Ersatz steht. Da könnte man es ihm nicht verübeln, wenn er gehen würde. Also.
Weiß ich nicht. Also für mich hat er relativ klar schon Stellung zur Eintracht bezogen. Ich bin mir auch recht sicher, dass er bleiben wird. Weil er auch eigentlich ganz klar gesagt hat, dass seine Wunschliga einfach England ist und dass er dahin will. Von daher glaube ich nicht, dass er nochmal nach einem Jahr jetzt irgendwie den Weg nach Portugal wählt, wenn sein eigentliches Ziel England ist. Also ich glaube, ein Seferovic wird kein Eintracht-Urgestein werden. Das definitiv nicht. Der wird jetzt vielleicht noch eine Saison bei uns bleiben, versuchen, gute Spiele zu machen, um dann den Schritt nach England zu schaffen. Aber ich glaube, alles, was ansonsten so im europäischen Umland ist, gut, wenn es jetzt nicht hier, keine Ahnung, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain oder sonst wer ist, glaube ich, dass er erstmal das Jahr noch bei uns bleiben wird. Aber wie gesagt, auf Dauer ist das kein Eintrittsspieler.
Das Szenario, was du eben beschrieben hast, dann könnte ich am besten leben. Wenn er noch ein Jahr bleibt, am besten noch eine geile Saison spielen. Wenn man nach England verkauft, wie Herr Heidel das auch schon auf der Podiumsdiskussion gesagt hat, kann man nochmal einen kleinen Aufschlag drauf machen, dann verkaufen wir den tatsächlich mal 20 Millionen zu, keine Ahnung, State City und dann, damit kann ich dann auch leben.
Klar, da ist also aber wieder die Frage, ob es nicht wieder eine Ausstiegsklausel gibt, die dann sagt, naja, für 5 Millionen kann er dann im nächsten Jahr gehen oder so ein Quatsch. Also
ich hoffe, dass nach diesem Ausstiegsklausel, ja, also dass die sich auf die Zunge beißen und keine Ausstiegsklausel mehr machen, nachdem Schwegler für 1,1 gegangen ist,
Jung
für 2,2. Also das kann ja bald nicht mehr wahr sein. Also wenn Seferovic jetzt eine Ausstiegsklausel von 4 Millionen Euro hat, dann muss man echt zweifeln, ob da irgendwas nicht stimmt. Also,
das ist das Glück, was wir haben, was Hübner ja dann in der letzten Saison auch ad acta gelegt wird, hat eine Ausstiegsklausel gibt es jetzt nicht mehr. Also die hat er nicht, wenn ich das richtig, wenn ich den Vertrag, der gemacht wurde, richtig in Erinnerung habe, natürlich habe ich den nicht gesehen, aber was
ich wollte gerade sagen, den durchgelesen.
Ich habe dem nach einer nächtlichen Zechentour durch Sachsenhäusen, Partyviertel, habe ich den mir wahrscheinlich dann im Kopf erträumt. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich bin mir relativ sicher gelesen zu haben, dass der Vertrag keine Ausstiegsklausel beinhaltet und das ist eine ganz gute Angelegenheit und ich könnte, wie Basti das gut gesagt hat, wunderbar damit leben. Es muss ja nicht jeder Spieler ein Urgestein werden und wenn das eine ordentliche Durchgangsstation ist, ist es vollkommen legitim, dass Haris Seferovic dann auch mal in die Premier League wechselt. Wenn wir dann noch einen ordentlichen Gewinn machen, ist das auch eine super Angelegenheit. Hoffen wir, dass es dann vielleicht so läuft. Aber dass er dann in dieser Saison noch ordentlich seine Leistung mehr als bestätigen kann von der Vorsaison.
Ja, ich habe da so ein ganz persönliches Problem mit ihm mit, weil der momentan eigentlich mein einziger ernstzunehmender Kandidat ist, um seinen Namen auf meinem Trikot verewigen zu dürfen. Da ich aber damit rechne, dass er nächstes Jahr geht, will ich das eigentlich schon wiederum nicht, was den Kandidatenkreis auf null reduziert.
Deiner hat's nicht?
Noch nicht, ist mir zu früh.
Ja, ist klar. Aber man muss erstmal ein paar Spielchen machen. Ja. Ne? Es gab ja schon ganz andere Leute, die haben irgendwie sich dann Spieler hinten drauf gemacht und haben dann, die Spieler haben dann keinen grünen Rasen mehr großartig gesehen und auch sonst nicht mehr großartig brilliert. Ich glaube, Dennis, in unserem Bekanntenkreis gab es die eine oder für andere vierte Seele, die Türk hinten drauf hatte, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das waren wirklich immer wieder aufgezogen, wenn die Leute.
Auf jeden Fall. Was waren da noch für ein paar Klassiker dabei? Also der Türk war auf jeden Fall.
Auch Kajo auf jeden Fall.
Ja, Moment mal. Also bei Kajo kann man ja durchaus geteilter Meinung sein, ne?
Okay, Alex, wir wissen Bescheid, ja. Nee, Kajo ist natürlich eine super, super Trikot-Verschönerung gewesen.
Nö, also ganz ehrlich, wenn ich noch eins kriegen könnte, ich würde es nehmen.
gut. Wir können mal mit Manuel reden.
Angebote mit überteuerten Kajo-Trikots bitte an alex@eintrachtpodcast.de.
Ja, das ist schon eine schwierige Entscheidung. Also der Letzte, der es auf ein Trikot von mir geschafft hat, war Sonny Kittel. Ich habe so ein glückliches Händchen mitbewiesen, aber der kommt noch.
Ja, vielleicht solltest du das mit den Trikot-Beschriftungen besser sein lassen.
Genau. Ich glaube, du kannst froh sein, wenn du das weiße Trikot überhaupt bekommst.
Oh, er ist schon wieder ausverkauft. Also beim Outfitter hier in Neu-Isenburg gibt es das noch.
Aber ich glaube, wenn du jetzt lang genug überlegst, dann kann es sogar sein, dass sich das mit dem Namen übrig hat, weil du gar kein weißes mehr bist.
Ich hatte ja schon über Fee nachgedacht.
Tja,
ja, du kannst ein kariertes Hemd kaufen.
Was ich dann auch einfach eine Nummer kleiner kaufe.
Damit
der P-Style ist.
Genau. Okay, oder kannst einen Hübner fragen, ob er drückt.
Auf ein T-Shirt würde ich sagen.
Ja, genau. P-Style. Also, naja, müssen wir schauen, ja. Aber,
wäre eine gute Idee für eine Auswärtsfahrt irgendwie als Choreo, dass irgendwie jeder im karierten Hemd kommt.
Was eine Nummer zu klein ist und vorne der Knopf ein bisschen.
Genau. Ich merke schon, ja. Also. Alex, ich würde es auf jeden Fall im Auge behalten, welches Trikot du dir genau mit welchem Spieler jetzt nimmst. Ja, ich denke, das wird eine spannende Diskussion in der nächsten Woche werden. René, Meister des Podcasts, haben wir denn noch Themen, die du besprechen willst?
Ja, wir haben noch ein hervorragendes Lieblingsthema von der Frau Alex, die irgendwann twitterte, wer hat denn den Meier jetzt zum Kapitän gemacht?
Ah.
Was ist denn das für eine Entscheidung? Ist es damit die breite Masse an Fans zufriedengestellt wird? Oder warum nimmt man denn denjenigen, der die Zähne nicht auseinanderkriegt, den du in keine Fernsehsendung setzen kannst, wenn du ein Interview führen willst mit einem Gesprächspartner, der mehr als drei Worte in einen Satz packen kann? Warum nimmt man den denn zum Kapitän? Zum Leader?
Ich glaube, wenn man gesehen hat, was passiert, wenn man probiert, ihn abzusägen. Ich glaube, das hat der Thomas Schaaf erfahren, als er angefangen hat, Meier irgendwie anzuschreien im ersten Training, dass er schneller spielen soll und vorher irgendwie vorgehabt hat. Ich glaube, dass der Meier komischerweise, weil das, was du eben sagst, stimmt. Der hat ja fast schon autistische Züge, muss man sagen.
Ja. Ja.
Dass er aber trotzdem in der Mannschaft ein Standing hat, dass wenn du ihn verlierst, dass du nicht nur ihn verlierst. Das glaube ich. Also ich glaube, weil eigentlich, wie du es gesagt hast, macht es offensichtlich keinen Sinn. Er ist eher noch verletzt. Er kommt wahrscheinlich in der Rückrunde erst zurück. Kann keine drei Sätze sprechen. Guckt immer ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaub einfach, dass es, wie gesagt, dass der Thomas Schaaf auch erfahren hat, was passiert, wenn man am Anfang irgendwie so ein Ding macht und kriegt sich mit dem Kapitän an. Keine Ahnung. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil im Endeffekt bin ich eher auf deiner Seite da.
Ja, weil, also ich meine, es hat ja nichts mit ihm anlegen zu tun. Ne? Also er kann ja gerne Vizekapitän sein, er kann ja gerne im Mannschaftsrat sein und so. Er soll ja seine Stellung bekommen. Es wird schwierig genug sein, ihn in das neue System, was jetzt gerade so ein bisschen gepflegt wird, einzubauen. Also da sind noch genügend Fragezeichen offen. Aber Kapitän, ja, weiß ich nicht. Also da hätten so viele Leute sich auch angeboten. Also ich finde zum Beispiel, dass so ein Sechser einfach prädestiniert ist für einen Kapitän. Ja, und da mit hier Hasebe und Reinhardt bist du doch optimal aufgestellt. Aber unbedingt jetzt ein Alex Meyer,
Der Stellvertreter ist Russ, oder? Wenn ich das richtig.
Das finde ich fast.
Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil normalerweise, was muss ein Kapitän auch mal machen? Er muss auch mal richtig dazwischen gehen, sich auch mal eine gelbe Karte holen. Und das kannst du als Sechser, wo ich hoffentlich den Russ wieder sehe, weil als Innenverteidiger finde ich ihn gar nicht so gut. Auf der Sechs finde ich ihn eigentlich besser. Aber auch mit einem Eigner hätte ich gut leben können als Kapitän, weil das meiner Meinung nach doch auch eher Typen sind. Ihr habt natürlich recht, dass die defensiven Mittelfeldspieler dafür prädestiniert sind. Ein Hasebe, weiß ich nicht, ist ein bisschen für mich ein bisschen zu ruhiger Typ. Vielleicht, was? Aber,
ja. Also guck dir doch mal an, wie viele gelbe Karten der sich in der letzten Saison abgeholt hat. Genau, der diskutiert ja über alles und jeden. Alleine dem hätte es gut getan, die Kapitänsbinde zu tragen. Das wären mindestens zwei gelbe Karten weniger gewesen. Mhm.
Das okay, aber, ich weiß, was ihr meint. Ja, okay. Mhm.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den du aufgemacht hast, Dennis. Das ist auch eine Diskussion, die es vor einigen Tagen beim HR gab. Denn du gibst Marco Russ die Co-Kapitänsbinde, um es jetzt mal so zu sagen. Er ist Co-Kapitän. Aber gleichzeitig hast du eine volle Innenverteidigung und du hast eigentlich auch ein volles defensives Mittelfeld.
Genau, gibst ihm aber eine Stammplatzgarantie.
Richtig.
In den ersten Wochen wird der etatmäßige Kapitän überhaupt nicht da sein.
Wer ist denn der Dritte eigentlich?
Das weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen dritten gibt. Es wurden nur die ersten beiden wurden nur großartig benannt. Das
also heißt, ich glaube, normalerweise gibt es doch irgendwie einen Mannschaftsrat bestehend aus 3 oder 5, ne? Also das ist ja aber dann nicht mehr Kapitän, sondern...
Ja, genau, den Mannschaftsrat wird es mit Sicherheit geben und das wird dann wahrscheinlich schon irgendwie, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber das ist trotzdem eine interessante Situation, die du jetzt hast, ne? Weil Marco Russ ist ja eigentlich nicht der Spieler... Der wird vielleicht die ersten Spiele derjenige sein, der an Abrahams Seite spielt, weil Zambrano vielleicht nur Trainingsrückstand hat. Aber wenn Zambrano fit ist und sich dann dementsprechend erholt hat und noch bei der Eintracht bleibt, müsste normalerweise Zambrano in der Innenverteidigung gesetzt sein und dann rotiert Russ raus, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, das gute, potenziell gute Duo mit Reinhardt und Hasebe muss nicht unnötig gesprengt werden. Also da weiß ich nicht, inwiefern Armin Fee sein Gerüst dort aufgebaut hat. Wird spannend sein zu sehen, wie es im Endeffekt auf dem Platz aussieht.
Naja, vielleicht hast du mit Russ übergangsweise noch in auf der Sechserposition, solange Hasebe den rechten Verteidiger spielt, bis Chandler da irgendwie wieder unterwegs ist. Aber das gleiche Problem hast du ja dann in einem halben Jahr mit einem Meier auch. Wenn du mit zwei nominellen Stürmern spielen willst, das ist nicht im Meier seine Position und wenn er ins Mittelfeld setzt, musst du ja von den Stürmern wieder einen wegnehmen.
Ha! Ist es also ein Ansporn für beide Spiele, für beide verdiente Spieler der Frankfurter Eintracht, nochmal eine Schippe draufzulegen, weil sie eine Verantwortung haben, als Kapitän und Co-Kapitän sich möglichst neu wieder ans Team heranzuarbeiten? Eine ganz andere Sicht der Dinge. Interessant, interessant.
Oder um sie zu trösten.
Oder um sie zu trösten. Ja, das ist es. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Duo vorne gefunden wird, das sich irgendwie zusammensetzt aus vielleicht einem Seferovic und Castaños oder vielleicht sogar einem Seferovic und Cutlets. Wenn die so gut harmonieren, wird es natürlich auch für einen Meier schwierig, wieder ins Team zu rücken. Das ist doch ganz klar.
Ja, aber dann machst du doch so einen Menschen doch nicht zum Kapitän, wenn du ihn eigentlich auf lange Sicht in deinem System nicht siehst.
Ich find, das, was Basti gesagt hat, einfach, dass er eine mannschaftsinterne Autorität besitzt, die du dementsprechend nicht angreifen willst, finde ich das schon in sich schlüssig. Für mich ist er nicht der Kommunikativste, das haben wir jetzt schon, das hat Basti ja sehr gut erzählt, ja, und er hat es 100% auf den Kopf getroffen. Aber die Sache ist halt auch, natürlich hätte ich lieber, also ich hätte am liebsten Hasebe gesehen, Reinhardt erst, wenn er länger bei der Eintracht bleibt. Und Hasebe wäre für mich die Wahl gewesen, auch um sich ein bisschen zu zügeln, wie er das schon gut erläutert hat. Das ist ein optimaler Fußballer, der sich auch in der Rückrunde gut reingefunden hat ins Team endlich. Das wäre die Wahl gewesen. Ich bin ein bisschen, nicht enttäuscht, auf keinen Fall, aber ich bin ein bisschen überrascht über die Wahl von Fee. Und ich werde mit Spannung erwarten, wie denn oder wann die Kapitäne überhaupt de facto zum Einsatz kommen.
Ja, Sehe ich ganz genauso. Hasebe wäre auch meine Wahl gewesen.
Meine auch.
Ja. Okay.
Zumal, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ne? Alex Meyer hat ja dieses Jahr schon mehrere Tage von mir in Anspruch genommen. Ich hatte Geburtstag gehabt und da erlaubt sich doch tatsächlich meine Clique hier, mir ein Alex Meyer Fußball-Gott-Shirt zu schenken.
Die kennen dich halt gut, Alex.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
Hast du sie einfach alle rausgeworfen?
Ich habe seitdem keine Freunde mehr, deswegen habe ich jetzt mehr Zeit, mich um Podcast und Server zu kümmern.
Das hat alles seine Vorteile, Alex.
Finde ich gut. Muss man mal machen, ne?
Ja.
Naja. Ja gut, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das die Kapitänsthematik uns in den nächsten Wochen vielleicht nochmal beschäftigen wird. Aber wichtig ist wirklich, was in den nächsten Spielen stattfindet. Wir haben ja auch bald Pokal. Da sollten wir auch, wenn es geht, eine Runde weiterkommen. Mhm. Aber ich glaube, in dieser Zeit, rund um die Zeit, werden wir uns ja nochmal hören. Stimmt's, René?
Unser wunderbar neu gestalteter Sendungsplan sieht es zumindest vor.
Ja, Träumchen. Man könnte ja auch mal überlegen, das Spiel mit einem Apple Void zu verknüpfen.
Klingt nach einem Plan.
Bei Apple Void wäre ich auch dabei.
Also. Ja, sehr gut, so muss das sein. Ah ja, logisch. Da lassen sich auch solche Spiele ertragen, die wahrscheinlich Eintracht-typisch relativ eng ausgehen, so vielleicht früh 1-0 und dann 90, 70 Minuten, 80 Minuten gekrummel und dann in der kurz vor Schluss nochmal ein 2-0. Ne?
Na, so. Das weiß ich gar nicht. Also es kommt halt, glaube ich, wirklich drauf an, mit welchem System wir da unterwegs sind. Ich glaube schon, dass wir eher offensiv wieder unterwegs sein werden als defensiv und dann sind wir halt auch prädestiniert dafür, hinten mal eine Lücke aufzumachen und das Ding dann unnötig spannend zu machen. Also.
Ach, wie auch immer das Spiel laufen wird, ich freue mich drauf wie Bolle. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Saison wieder losgeht.
Aber sowas.
Ich bin ja schon froh, dass ich mir letztes Wochenende Zweitliga-Fußball angucken konnte. Wird Zeit. Erinnert mich aber an der Folge nach dem Spiel nicht daran, dass ich vor dem Spiel gesagt habe, ist mir egal, wie es läuft.
Okay, alles klar.
Doch, wir aber werden dich dran erinnern.
Warst du denn im Stadion oder hast du es im Fernsehen verfolgt?
Nee, ich habe es im Fernsehen verfolgt. Ich habe es total verpeilt, dass es schon soweit ist. Ansonsten wäre ich halt echt auch ganz im FSV gegangen, weil das wäre halt guter Termin gewesen.
Ja, hast aber nicht so viel verpasst. Ich war nicht wirklich angetan von den dargebotenen Qualitäten.
Ich habe es im Fernsehen geguckt, aber es wäre halt mal wieder Stadion
Atmosphäre gewesen. Ne? Mir ging es auch darum, hauptsächlich das grüne Gras mal wieder zu riechen. Ja, und dabei blieb es dann auch mit Zigaretten und Zigarren, die vor mir rumgequalmt sind und dem einen oder anderen pöbelnden Fan, der egal immer was zu sagen hatte und was dann auch ein bisschen nervig war. Aber gut, kennen wir ja alles von anderen Stadien, ne?
Ja. Gehört.
Und jetzt, wo wir über Transfers und so weiter sprechen, Tranquilo Barnetta schließt sich Philadelphia Union an, da dem glorreichen Verein, den schon Oka Nikolov einen Besuch abgestattet hat. Ja, Philadelphia ist ja die Partnerstadt von Frankfurt und da geht Tranquilo Barnetta jetzt hin. Für mich fast ein bisschen jung mit seinen 30 Jahren. Naja, wenn er lustig ist.
Der hätte mal bei der Eintracht bleiben sollen.
Ich finde, Backup als Linksaußen wäre der auch nicht verkehrt gewesen. Ne?
Nö, definitiv nicht.
Und das wäre halt auch im Gegensatz zu Inui wäre das ein vernünftiges Backup gewesen.
Ja.
Einer, der auch mal Standards treten kann.
Tja, aber gut, es läuft manchmal anders, als man sich's vorstellt. Wir
erst recht bei uns, ja.
Ja, wir haben der Dinge, die da kommen und ich denke, René, ich glaube, so langsam, aber sicher machen wir hier mal einen Deckel drauf, oder?
Ja, genau, wir sind jetzt hier schon bei guter Stunde und 45 Minuten. Ich glaube, als Einstieg reicht das. Wir haben die Saisonvorbereitung in vollen Zügen abgeklappert.
Hier bei 5 Teilnehmern würde ich sagen, dass eine Stunde 45 fast schon ein Quickie ist.
Auf jeden Fall.
ich weiß nicht. Marvin hatte heute nicht ganz so viele Redeanteile. Der muss auch erst noch warm werden. Da ist diese Vorbereitung auch noch nicht ganz abgeschlossen.
Ich habe mir den Mund total quasselig geredet.
Es war eine Herausforderung, Marvin. Ja, ich sehe es schon.
Naja.
Nee. Genau, wir ernennen Marvin zum Redekapitän und gucken mal, ob er sich leistungsmäßig bis zur nächsten Folge noch steigern kann.
Ich bin froh, dass die anderen was gesagt haben. Basti, hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Müssen wir auch jetzt schon mal lobend erwähnen. Ja, super, super Sache.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn wieder Not am Mann ist, bin ich gerne dabei. Also es hat mir
das
Spaß gemacht.
Klingt doch sehr gut, auf
das
jeden Fall.
Klingt nach einem Plan. Und falls wieder mal Videos über die Eintracht gedreht werden und Darsteller gesucht werden, denk an uns.
So machen wir es.
Wir sehen alle verdammt gut aus.
Habe ich schon gesehen teilweise. Auf du hast mir gleich gefolgt, das habe ich schon gesehen.
Sehr gut, alles klar.
Gut, ja, dann machen wir den Sack zu. Wir melden uns in der gewohnten, nein, in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Oh,